Moin Moin aus Hamburg. Heute ist Dienstag, der 15. Dezember 2020 und es ist Zeit, und zwar zum letzten Mal in diesem Jahr, das können wir schon vorausschicken, für eine neue Episode Carbon und Laktat. Ich sitze hier in meinem Homeoffice, seit wenigen Minuten mehr oder weniger in Quarantäne. Nein, ganz so schlimm ist es nicht. Rede mit Nils Fließhardt. Mein Name ist Frank Wechsel.
Ja, moin. Moin Nils. Mein Name ist Nils Fließhardt, genau. Ja. Ich sitze auch in meinem Büro, in meinem Homeoffice. In Lemwerder.
In Lemwerder bei Bremen, ich im Hamburger Westen. Ja, und wir gucken aus dem Fenster und es regnet. Bei dir auch?
Ja, bisschen. So. Aber ist ja eh gleich. Es ist Winter, Spätherbst. Was willst du erwarten?
Ja, ich habe gestern noch Müll rausgebracht, wo ich dann festgestellt habe, ich war noch gar nicht vor der Hütte.
Ich muss starker Einstieg in den Podcast, Frank. Es regnet, ich habe Müll rausgebracht. Also an alle, die noch dabei sind, es geht heute noch um Triathlon.
Genau. Ich bin ja Qualifier, das heißt, gestern war Ruhetag, heute geht es los mit dem Social Ride. Heute Abend fahren wir 4x4 Minuten im EB-Bereich. Ich erinnere mich an jemanden, der hat meinem Podcast gesagt, alles mit 4 macht ihm Spaß. Nils, bist du dabei?
Ja, ich in Gedanken. Ich glaube an euch und ich bin bei euch. 4 ist gut. 4, also tatsächlich, 4x4 Minuten, ist doch stark. Das ist doch eine gute Einheit.
Ja, dummerweise ist sie nicht vorbei dann für mich. Ich habe nämlich, wie gesagt, den Qualifier-Plan vor mir und da schließt sich noch ein bisschen was an heute an das Programm. Wir müssen die Trainingspläne ja immer so ein bisschen auf Massentauglichkeit ausrichten. Die Programme, die wir fahren bei Swift jeden Dienstag um 19 Uhr, die Trainingspläne driften natürlich jetzt etwas auseinander, dass nicht mehr jede Kategorie die gleichen Pläne macht, aber wir finden immer irgendwo einen Kompromiss, wo wir sagen, da erwischen wir viele Leute mit und die, die noch länger bleiben wollen, die mögen sich auch anschließen.
Eigentlich jetzt. Und du hast eine zweite Schicht oder was?
Ja, ist eigentlich eine gute Überleitung jetzt zu unserem Präsenter.
Als wenn du es so gewollt hättest. Hau raus!
Unser Präsenter ist nämlich in diesem Monat die Firma Castelli. Castelli kennt ihr alle von großartigen Radklamotten für jede Witterungslage. Also ich habe sie tatsächlich für jede Witterungslage. Wir haben ja unsere eigenen Castelli-Trikots von Carbon und Laktat seit einigen Monaten im Shop. Nach wie vor gibt es größtenteils nur noch Restgrößen. Wer noch ein Weihnachtsgeschenk für seinen XXL-Freund oder für seine S-Freundin haben möchte, das gibt's bei uns. Ansonsten unter castelli-cycling.com. Gibt es eine ganze Menge spannender Geschichten, wie gesagt, für jedes Wetter und mit dem Rabattcode CARBONLAKTAT15 auch in diesem Monat 15% Rabatt. Aber wie kamen wir jetzt darauf, dass das zum Indoor-Training passt, wo wir über Outdoor-Wetter und so reden? Ja, wir fahren nämlich jeden Dienstagabend um 19 Uhr unser Swift-Event, angelehnt an die Trainingspläne von Power & Pace und gehen damit quasi nahtlos über in das Event von Castelli. Da gibt es nämlich einen Epic Ride. Hört sich ein bisschen spannender an als 4x4 Minuten EB bei uns. Ja.
Epic. Awesome.
Ein Epic Ride, der startet nämlich um 19.25 Uhr und wird meistens als Social Ride abgehalten und hin und wieder auch mit Prominenz. Und zwar heute Abend, am 15.12. gibt es einen ganz hochkarätigen Leader, und zwar Jason Osborne.
Jetzt sag mir jetzt nichts, aber du hast garantiert die Beschreibung in der Hinterhand.
Ja, der ist eigentlich Ruderer gewesen, wird auch in Tokio als Ruderer an den Start gehen, im Leichtgewichts-Olympia. Ich weiß, dass es bei den Ruderern Gewichtsklassen gibt. Das ist beim Triathlon sehr zu unserem Leidwesen, Nils, noch nicht eingeführt worden. Doch, das gab es auch schon mal. Kann ich gleich noch erzählen, kleine Anekdote. Nein, aber Jason Osborne ist frischgebackener UCI E-Sports Weltmeister. Der hat nämlich die Swift-Weltmeisterschaft gewonnen am Wochenende.
Okay. So als scheint ja was dran zu sein, wenn die Ruderer, ich erinnere mich an einen anderen, der Cameron heißt und Wolf mit Nachnamen, der ja auch aus dem Rudersport kommt. Das scheint ein gutes Pflaster zu sein. Wenn man da was drauf hat, dann ist es nicht so weit weg vom Radfahren.
Ja. Ne? Also, ja, in den Beinen sitzt die Power. Ne? Ich weiß nicht, ob er auch laufen kann. Vielleicht wird er irgendwann mal sogar Triathlet. Ne? Ich meine, ja, du sagst es. Also, da gibt's schon Vorzeigekandidaten. Ja, wie gesagt, Castelli macht inzwischen dreimal in der Woche Castelli-Events auf Swift und es gibt dabei auch hin und wieder mal was zu gewinnen. Ein Ride pro Woche wird ganz spezifisch für Frauen durchgeführt und wie gesagt, bei den Epic Rides, da gibt's ein ganz besonders anspruchsvolles Programm und auch besonders hochkarätige Leader. Heute Abend frisch gebackener Weltmeister. Ich werde auch rüber switchen, dann aus meinem eigenen Ride. Und es soll bei Castelli auch eine Late Join geben, sodass wir dann noch rüber die Welten wechseln können.
Das ist dann so wie so ein Party-Crash, wenn irgendwie so 300 Leute auf einmal irgendwie so Tür geht auf, Ding-Dong.
Ja, ja.
So, alle kommen rein in den Ride. So, wo kommen die alle her? Ah, das sind die Power und Pacer. Die haben noch nicht genug, die wollen noch ein bisschen.
Ja, also Power und Pace-Trikots gibt es noch nicht von Castelli. Carbon-Lactat-Trikots gibt es, das trage ich nachher natürlich auch wieder. Ja, dann bin ich auch in beiden Welten berechtigt zum Radeln. Freue mich aber auch drauf, wenn ich wieder meine Wintersachen anziehen kann. Ich habe ja früher gesagt, man kann unter 10 Grad nicht fahren. Mit Castelli-Sachen kann ich das auch. Wenn die Sonne scheint, macht das auch Spaß. Ne? Es darf halt nur nicht zu nass sein. Ich weiß nicht, habe ich ein bisschen Schiss. Ne? Ja. Ich habe es eben schon gesagt, dieser Podcast ist der letzte von Carbon und Lactat in diesem Jahr, in diesem Monat. Es kommen noch zwei weitere Podcasts auf diesem Kanal von Triathlon Talk. Wir haben noch zwei besonders spannende Gäste, dazu bald mehr. Und es gibt auch noch Podcasts auf dem Kanal Power and Pace mit Björn, noch das große Update, was passiert im Januar-Training. Aber wir machen natürlich das, was man am Jahresende macht. Wir blicken zurück auf eine Triathlon-Saison, die nur ansatzweise eine war.
Besondere war es auf jeden Fall, ja.
Eine ganz besondere Triathlon-Saison. Und wir haben gesagt, wir schreiben uns jeder mal so ein paar Punkte auf, die uns hängen geblieben sind aus beruflicher Sicht, aus persönlicher Sicht. Was sind so die Ankerpunkte, an die wir uns gerne oder auch nicht so gerne erinnern? Aber was waren so Momente des Jahres 2020? Wir haben uns nicht abgesprochen. Wir haben sicher, bin ich mir ganz sicher, auch den einen oder anderen gemeinsamen Punkt, wo wir dann vielleicht unterschiedliche Blickwinkel drauf haben.
Ich bin echt gespannt. Ich bin ein bisschen aufgeregt auch, weil fiel dir das leicht, so die Punkte aufzuschreiben, oder musstest du erst ein bisschen überlegen?
Also ich muss ganz ehrlich gestehen, in anderen Jahren fiel es mir leichter.
Ja, ich meine, ist ja, da muss man, es ist klar, so, also das Renngeschehen spielt jetzt nicht so die mega dominante Rolle, aber ich fand es dann ganz interessant, als bin dann so ein bisschen in mich gegangen und habe dann überlegt, so was ist hängen geblieben, was fand ich cool, was ist so, sind so die Punkte, ja, die mir in Erinnerung bleiben werden, und dann ist dann doch ganz cool was zusammengekommen, so. Ja.
Ja.
Also, du darfst anfangen, auf jeden Fall.
Oh, ich habe das doch letztes Jahr schon gemacht. Ich weiß gar nicht, wer letztes Jahr.
Ja, du bist ja der Host.
Ja, ich habe auch tatsächlich die Punkte nicht gewichtet. Aber
nee, das habe ich auch nicht. Ich habe so ein bisschen chronologisch, glaube ich, aber auch das habe ich irgendwann aufgegeben. Also auch nicht 100%.
Ja, also ein Bild, was ich für mich persönlich mit dieser Saison verbinde, und das ist dann auch der erste Punkt, ist das Schwimmen in der Nordsee beim Hallig-Triathlon. Der Hallig-Triathlon, wir haben ausführlich darüber berichtet, wir werden, das können wir auch schon mal kurz spoilern, den Artikel von dir, den du in Print in der Zeitschrift geschrieben hast, auch nochmal hervorholen, die nächsten Tage als im Rahmen unseres Rückblicks. Und ja, wir haben viel darüber berichtet, weil es nicht viel anderes gab. Ja, das war die erste Multisport-Triathlon-Veranstaltung, die das Jahr erlebt hat. Wir waren beide da, du warst auf dem Motorrad.
Richtig. Dementsprechend ist das tatsächlich auch ein Punkt, den ich mir notiert habe, aber eben aus einem anderen Blickwinkel. Aber du hast dann gesagt, du darfst, für dich ist das Schwimmen hängen geblieben.
Ja, also das Schwimmen war, das war ein Gefühl so fernab von dieser Welt und dieser Corona-Welt in dem Moment. Ja, du hast das Bild vor Augen. Wir hatten einen wunderbaren sonnigen Tag. Das Ganze findet ja an einem Freitag statt. Abends, im Sommer ist es hier oben im Norden ja lange hell. Es war es windstill auf dem Rad? Ich weiß gar nicht mehr. Ja, eigentlich schon.
Doch, zumindest windstill war es nicht. Es war nicht windstill. Also, so ein bisschen Luft geht da ja immer. Also
ja, aber mehr verbindet man mit Wellen, und die hatte die Nordsee nicht. Ja. Und das war irgendwie so eine ganz fast mystische Stimmung. Es war, ich habe es so in Erinnerung, dass es sehr hell war, aber trotzdem so ein bisschen diesig. Und es war irgendwie so ganz anders als dieses ewige Corona-Gejammer, was man Tag ein, Tag aus irgendwie, wo wir auch beruflich sehr, sehr viel mit zu tun hatten in der Phase, was man so gehört hat. Man war irgendwie so, das hatte irgendwie was Fantasy-mäßiges, ja. Also man geht da ja sehr aufgeheizt ins Wasser, ja, man kommt ja vom Radfahren und dann Laufen und ich weiß noch, beim Laufen war es knüppel heiß, ja, also da war es wirklich richtig brutal und dann springt man in die Nordsee, die ja selten mehr als 20 Grad hat und das war total schön, ja, das Wasser fühlte sich toll an und irgendwie diese Lichtstimmung und diese Ruhe, die da irgendwie herrschte, obwohl es ein Wettkampf war, das hatte was von Fantasy, du merkst, es fällt mir schwer, das irgendwie in Worte zu fassen.
Ja, es ist tatsächlich so, bei mir klickt es natürlich im Kopf, weil ich ja dabei war und es ist auch genau der Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe. Ich habe Stimmung geschrieben mit mehreren Ausrufezeichen, ich habe Wetter habe ich aufgeschrieben, ich habe Landschaft aufgeschrieben als Stichpunkt, weil es ist tatsächlich so, man läuft ja durch diese Salzwiesen und du hast gesagt, es war Freitagabend, es war der perfekte Sommertag. Also mehr geht nicht. Das ist wirklich, wenn du so sagst, ein Tag am Meer. Das Wasser war spiegelglatt und es war warm, aber es ist, ja, so ist halt der perfekte Sommertag. Und durch dieses Abendlicht, du hast, und deswegen, ich habe es mir aufgeschrieben, mein Punkt hieß halt Fotos beim Triathlon, weil es war auch dann das erste Mal, das ist natürlich auch was wir super gerne machen, ne? Wenn wir schon nicht an Triathlons teilnehmen können, dann sind wir gerne da und machen Fotos davon. Und das war tatsächlich so, auch das dann das erste Mal im Jahr wieder zu haben, ne? Wieder auf dem Motorrad zu sitzen, wieder diese Stimmung einfangen zu können. Und das war wirklich so, abgesehen davon, dass es super stressig war, weil das ein schweres Format ist, super schnell, ne? Also weil immer nur nach diesen kurzen Distanzen zum Fotografieren, du musst ja immer, um möglichst viel abbilden zu können, musst du schnell an vielen Orten sein. Und ich bin dann mit dem Fahrrad noch nebenher gefahren zum Fotografieren und so weiter. Also war auch für mich anstrengend, aber war richtig, richtig gut. Und das war wirklich was ich mich total gerne auch zurückerinnere. Also das ist, ich habe auch die Geschichte jetzt nochmal gelesen, so wo ich gedacht habe, ja, das war richtig gut. Das war einfach, das war der perfekte Tag. Und diese Stimmung, die da geherrscht hat, ne? Also auch schon vorm Rennen auf dem Parkplatz, alle wussten, okay, das kann ja nur stattfinden. Da war das ja noch was, dieses Abstand halten und sowas, noch was relativ neu, ne? Was man jetzt so verinnerlicht hat irgendwie. Ne? Das war damals noch so, ja, wie ist das dann mit der Anmeldung, wo muss ich hin und so weiter. Aber auch da, das war irgendwie, ist halt dieser Parkplatz, wo alle ankommen und dann ihre Räder, weil es ja keine, ja, gemeinsame, es gibt ja keine Wechselzone in dem Sinne, sondern jeder hat an seinem Auto dann so für sich sein Rad aufgebaut und so. Ich habe, glaube ich, in der Geschichte, man hätte sich nicht gewundert, wenn irgendwo einer geschrien hätte, es geht wieder los, endlich geht es wieder los, weil es wirklich so, wieder das erste Mal so richtiges Renngefühl aufkam und dann eben in diesem perfekten Tag.
Ja,
es hat eine schöne Erinnerung.
Es hat auch ein bisschen geerdet, weil wir sind ja doch sonst eher bei den größeren Veranstaltungen unterwegs. Das war jetzt eine kleine Veranstaltung, die hat auch sonst ja nicht mehr Teilnehmer als die rund 100, die es waren an dem Abend da.
Ja, aber es braucht nicht mehr für einen richtig guten Triathlon-Tag. Ne, das ist tatsächlich so. Und ich fand, dass auch gerade nach dem Rennen, das war so schade irgendwie, so alle kamen irgendwie wieder rein und mussten dann doch irgendwie Abstand halten zueinander und man konnte nicht, wenn dieser Tag hätte wirklich nach einer richtig, richtig geilen Party geschrien, ne? So danach so, ey, jetzt bleiben wir einfach alle hier auf dem Parkplatz sitzen und schmeiß den Grill an und wir sitzen zusammen und das konnte leider nicht stattfinden da, ne? Das war das wirklich, das war so dieses i-Tüpfelchen, was noch gefehlt hat und man kann nur hoffen, dass es nächstes Jahr wieder geht, ne?
Ja, aber um solche Veranstaltungen mache ich mir ehrlich gesagt wenig Sorgen. Ja, wenn Veranstaltungen immer nur eine gewisse Größenordnung hatten, lokale Veranstaltungen, da ist das, glaube ich, deutlich aussichtsreicher, dass das auch im nächsten Jahr stattfinden wird. Wir wissen alle nicht, was mit den großen City Ironman Rennen wird und so. Wir sehen momentan, die Einschläge kommen ja näher. Ich glaube, das letzte große Event, was abgesagt wurde, war der Mainz-Marathon, der, glaube ich, im Mai stattgefunden hätte. Auch da sagt man jetzt, und ich sag mal, jetzt Mitte Mai ist es auch nicht so weit entfernt vom Anfang Juni, wo wir hier in Hamburg einen Ironman feiern wollen, wo ich auf der Startliste stehe. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass im nächsten Jahr Triathlon stattfinden wird. Ja,
klar.
Ne? Und wir haben so viel gelernt in diesem Jahr. Von daher gehe ich gerne mit diesem einzigen Start des Jahres, wo ich nicht mal mein Zeitfahrrad dabei hatte, sondern nur mein Rennrad für die kurze Strecke. Mit den Bildern gehe ich raus und denke, ach, irgendwie so die Quote von Hammerwettkampf zu Gesamtwettkampfzahl war optimal in diesem Jahr.
Ja, das kann man so sagen,
Auch
ja.
wenn ich, glaube ich, drittletzter Mann geworden bin, aber ja, dafür gab es einen schönen
Das
Film.
spielt ja mal sowas von überhaupt gar keine Rolle. Aber ja, super, super Geschichte. Der
Ja.
Hallig-Triathlon.
Ja.
Ja.
Gut, jetzt kannst du aber nicht sagen, okay, war auch meiner und ich bin wieder dran. Nee, jetzt bist du dran.
Okay, dann, ja, ich habe ja vorhin schon gesagt, ich habe so ein bisschen chronologisch gemacht und so das Erste, an das ich mich in diesem Jahr so positiv erinnere, ist tatsächlich auch schon mal gleich was überhaupt nichts mit Wettkampf zu tun hat, sondern eigentlich mit dem genauen Gegenteil. Mir ist nämlich unsere Lockdown-Läufe, die wir mit der Familie gemacht haben, das ist für mich hängen geblieben. Ich habe 2 Kids, 7 und 9, und wir hing irgendwie so fest. Ich habe Anfang Februar habe ich angefangen zu trainieren, so, und habe gesagt, so, okay, ne, wieder Formaufbau und so weiter. Und dann wurde irgendwann klar, das wird jetzt erstmal nichts mit Wettkämpfen und so weiter. Long story short, kennen wir alles schon. Aber dann haben wir irgendwann zu Hause festgesessen. Wir sind ins Homeoffice gegangen. Normalerweise pendel ich ja zwischen hier meinem Zuhause und Hamburg jeden Tag. Das heißt, ich bin immer so 4 Stunden des Tages sind für mich weg. Einfach nur Reiserei. Und deswegen fällt so Training unter der Woche eigentlich immer in die Mittagspause. Oder ja, oder ganz, ganz, ganz früh morgens. Aber das ist dann auch schon sehr, sehr früh. Und jetzt war ich dann das erste Mal tatsächlich seit Jahren wieder in der Situation, dass ich nachmittags zu Hause war. So späten Nachmittag, Feierabend. Und ja, die Kinder waren zu Hause, meine Frau war zu Hause. Und dann haben wir irgendwann angefangen, dass wir fast jeden Tag so eine kleinen, so ein Family-Feierabend-Run gemacht haben. Und das, ja, es war für mich echt was Besonderes dieses Jahr. Also wir haben so eine kleine 800-Meter-Runde. Kann man auf meinem Strava-Account, kann man sehen, da gibt es ein paar Einträge. Immer wenn da ein kleiner Teich, der Edenbütteler Teich heißt der, wenn der eine Rolle spielt, das ist halt um die Ecke bei mir. Und da sind wir dann immer rumgelaufen so, und so, das war immer ganz witzig. Wir haben immer so also wie gesagt, die Kids sind dann immer mitgelaufen, völlig motiviert, manchmal viel zu schnell los, dann schon total zerstört irgendwie nach einer Runde. Und die zweite ging dann auch immer, und die dritte Runde musste ich immer so ein bisschen in die Motivationskiste greifen. Das war so, also beide hatten im Vorjahr haben die so in der Schule, in der Grundschule so Laufabzeichen müssen die oder können sie machen. Für, wenn du 15 Minuten am Stück auf der Bahn schaffst, gibt es Bronze, für 30 Minuten gibt es Silber und für 1 Stunde am Stück gibt es Gold. Und was ich schon so für Grundschüler echt, man hört ja wahre Horror-Stories manchmal so über
Oh ja.
Bewegung und so. Ja, genau. Und die sind sie ganz stolz rübergekommen, haben die Laufabzeichen gemacht. Der Große hat halt konnte Gold machen, hat es geschafft. Für die Erstklässler war halt Silber das Maximum. Hat meine Tochter auch geschafft. War ich auch echt, muss ich tatsächlich auch ein bisschen zuge, war ich auch ein bisschen überrascht, dass sie das durchgezogen hat. So, weil ist extrem kräftig, aber laufen schon so. Und aber deswegen war es umso cooler, dass sie halt mit der Familie mitgekommen ist. Und wie gesagt, so erste Runde war immer noch voll gut, zweite Runde auch noch und dritte Runde musste ich dann immer in die Motivationskiste greifen. Ich habe dann immer moderiert für sie. Ich habe immer so, weil sie ist immer schnell dabei, irgendwie so, oh, ich will auch so einen Marathon mal laufen und so. Und dann habe ich gesagt, ja, dann musst du das auch machen. Und so, und dann habe ich sie quasi moderiert und hab Live-Kommentar gemacht, wie sie jetzt hier beim Lemberda-Marathon auf der Zielgeraden ist. Und
Großartig.
die Zuschauer stehen schon auf den Tribünen und so, alle stehen auf und gucken sich die Zeit an und so. Das hat die total motiviert. Und dann war die letzte Runde, war dann immer auch noch im Sack. So. Ja, finde ich, war mein erster Punkt im Jahr echt eine Besonderheit so für mich. Laufen mit der Familie. Ganz, ganz banal, aber total, total gut.
Sehr schön, sehr schön. Um den Kreis da zu schließen, ich habe ja meine Familie als Gegner gehabt beim Hallig-Triathlon. Ne, die sind ja als Staffel gegen mich angetreten. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wie das ausgegangen ist. Ich gegen die Familienstaffel gegen mich, aber ich bin mir ziemlich sicher, wenn es gut für mich ausgegangen wäre, würde ich mich daran erinnern können.
Schön ausgeblendet.
Ja. Nee, das machen wir auch inzwischen, dass wir hier teilweise zu viert loslaufen und gut, meine Trainingseinheiten werden ein bisschen länger. Ich hänge dann immer ein bisschen was dran. Aber neulich sind wir auch mal Intervalle zusammengelaufen und der Kleine mit seinen 10 Jahren, den bin ich nicht losgeworden.
Tja,
ne? Also,
flinke Füße.
Ja,
ja, das ist cool.
Und wir swiften inzwischen zusammen, ja. Kids bis 16 sind for free auf Swift. Das muss man beantragen bei Swift. Und es dauert dann, also es hat in unserem Fall eine Woche gedauert, dann hatte der Große seinen Account. Der Kleine fährt auf einer nicht smarten Rolle mit seinem Mountainbike, macht ordentlich Krach, gibt ordentlich Reifenabrieb. Und dann fahren wir da zu dritt nebeneinander. Die Kinder bestimmen das TV-Programm. Und neulich war mal geplant, oh, wie lange wollten wir fahren? Ich hatte irgendwie ein Programm und dann, das ging eine Stunde. Und dann sagte mein Großer mit seinen 14 und einer Einheit Swift-Erfahrung dann aber, nö, ich möchte die Runde, die ich ausgesucht habe, noch zu Ende fahren. Ja. Und da hatte sich irgendwie was mit Vulkan und Watopia ausgesucht, die ging dann 36 Kilometer und nach einer Stunde 40 hat er uns dann erst absteigen lassen.
Ja, ne? So ist es. Schön durchziehen, ne? Ist doch gut.
Ja,
ist doch
ne? Cool. Also, ja, die bewegen sich halt auf den biologischen Leistungsgipfel in ihrem Leben zu, wir so langsam weg davon und
langsam ist gut.
Die Zeitspanne, wo es dann eine größtmögliche Überschneidung gibt, die muss man irgendwie nutzen.
Ja, genau. Sehr gut.
Ja, gut, dann bin ich wieder dran mit einem Moment.
Ja.
Bleiben wir bei Swift. Nee, eigentlich müsste ich jetzt einen anderen Sprung machen. Nee, ich baue das so rum ein. Ich habe im Frühjahr die wahnwitzige Idee gehabt, der Ironman Südafrika, für den ich gemeldet war, fällt aus. Also fahre ich die 180 Kilometer als Rennen auf Swift. Swift hat uns ein Rennen genehmigt. Ich war der Leader, im Rennen dann bald nicht mehr, aber da ich dann angetreten bin, konnte das Ganze stattfinden. Ich glaube, wir hatten 400 etwas Starter und tatsächlich 180 Finisher, wenn ich mich noch richtig erinnern kann, über 180 Kilometer. Aber das ist so ein Ding, boah.
Ja, ich erinnere mich auch noch an deine Schuhwahl vor allen Dingen.
Ja, neue Schuhe.
Genau. No new gear on race day.
Ja, neue Schuhe. Ich hatte damals das Kickerbike ausgeliehen. Das war ganz lustig, aber mit den neuen Schuhen, oh, mir tat alles weh irgendwie. Und ich habe nur gedacht, ey, holla die Waldfee, da gibt es dann so Menschen wie Till Schenk oder so, die fahren Everestings auf sowas. Also ich habe riesen Spaß an Indoor-Geschichten. Aber irgendwann ist es dann auch mal gut, ja. Also diese 180 Kilometer, ich war jetzt ja auch nicht der Sieger in dem Event. Ich war irgendwie über 6 Stunden, glaube ich, unterwegs. Das zieht sich, meine Güte. Und von daher kommt mir die diesjährige Verlegung des Ironman Südafrika auch so ein bisschen entgegen, weil ich habe jetzt schon gemerkt, ich habe Bock auf Training, aber guck dann aus dem Fenster und weiß, dass ich warme Castelli-Sachen im Schrank habe, aber nee, bei fiesestem Wetter fahre ich nicht, ein Gravelbike besitze ich nicht und Einheiten, die viel länger als 2 Stunden gehen, Indoor, ja gelegentlich mal. Ich bin ja dieses Daytona-Ding, da habe ich ja ein paar Leute unterhalten, irgendwie live. Das waren dann 3 Stunden 15 oder sowas, aber nee, das ist dann auch Ausnahme, ja, irgendwie, ne, aber das war so ein Ding, irgendwie, das hat vielen Leuten Freude bereitet, ja, ich habe neulich eine Mail bekommen, wollen wir das vor Weihnachten nicht nochmal machen, sorry, ich habe auf diese Mail noch nicht geantwortet und die Antwort ist nein, aber ich, auch sonst standen viele nette Sachen in der Mail drin, da antworte ich bestimmt nochmal drauf, ich komme einfach momentan da nicht hinterher, aber ja, das war so, ich meine, damals 180 Kilometer auf Swift, da warst du zu dem Zeitpunkt Ende März, war das ja noch was, ne? Und dann hat sich das ja überschlagen mit diesen Wahnsinnigen da draußen, ja? Da konnte und wollte ich dann nicht mehr mitgehen, ja? Also, ja, das ist so ein Moment, der hängen geblieben ist. Hat in gewisser Form Spaß gemacht, die Leute zu unterhalten, ja? Ich glaube, wir hatten richtig tolle Stimmung. Ich habe ein paar Videos eingespielt, wir hatten tolle Chats. Ich glaube, wir hatten irgendwo noch Live-Schalten drin und so. Also das war ein Ding, was in Erinnerung.
Hast du mit Patrick Lange telefoniert? Ich glaube ja, ne?
Ja, ich bin gerade am Überlegen, ob es das Event war.
Sie kann es mal sehen, es war so viel. Ja,
es war das Event. Das war ja noch das Problem. Das Event war etwas über 6 Stunden lang. Jetzt kann ich mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern.
Ja, genau, mach ruhig.
Das Event war etwas über 6 Stunden lang. Und alles Dinge, die man im Vorfeld nicht wusste. Wir haben live gestreamt und ich hatte eine Live-Schalte zu Patrick Lange. Und Patrick hatte auch seinen Spaß und macht einen Screenshot. Und in dem Moment, wo er diesen Screenshot macht, taucht bei mir im Display und bei allen, die zuschauen, seine Handynummer auf. und Das war für einen Bruchteil einer Sekunde, aber ich wollte natürlich, dass das nicht der Nachwelt erhalten bleibt. Also die Leute hatten ja dann in dem Moment keine Chance mehr, das nochmal zu sehen. Es war ja alles live. Aber du kannst eine Live-Session nur editieren, wenn sie unter 6 Stunden lang ist bei YouTube. Und die war etwas über 6 Stunden lang und damit konnte ich das Ding nicht editieren. Das heißt, ich musste die im Anschluss runterladen, löschen, den Schnipsel rausschneiden oder unkenntlich machen oder so. Also Patricks Telefonnummer ist nicht mehr da drin zu sehen und dann neu hochladen und damit war es dann quasi neu angelegter Film auf YouTube. Aber die ganzen Live-Kommentare und so waren verschwunden. Aber das kann man natürlich nicht machen. Ich meine auch, das hat auch Patrick nicht gewusst. Ich habe es nicht gewusst und diese Folge dann, dass YouTube genau bei 6 Stunden die Editierschranke hat. Ich habe noch nie einen Livestream über mehr als 6 Stunden gemacht. Das wird auch so bald nicht wieder vorkommen. Wieder was gelernt.
Wieder was gelernt, ja, das geht das ganze Jahr so, ja, das auf jeden Fall.
Ja, ne. Ja, also es war wirklich ein sehr lehrreiches Jahr, ne? Also was haben wir nicht alles gelernt und umgesetzt und was ist neu und was bedeutet das auch für die Zukunft? Ja, also von daher hatte das Jahr auch viele, viele positive Aspekte, wenn wir im Rückblick sagen, hey, das haben wir uns in dem Jahr angeeignet und das haben wir uns in dem Jahr angeeignet und andere Dinge konnten wir vorher schon, da ist viel mehr dazugekommen. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt nur Livestreams gemacht haben, wir haben ja nach wie vor auch ungefähr 1500 Printseiten Triathlon gemacht in diesem Jahr. Ne? Das ist ja, ne, es ist immer so ein bisschen ein Problem, manche reduzieren uns dann mal nur auf Podcast oder nur auf YouTube oder nur auf die Website oder nur auf Print, wir machen ja alles, ja, und das machen wir alles parallel und da sind wir auch stolz drauf und ja.
Ja. Soll ich wieder übernehmen?
Ja, gerne.
Ich, du hast das Stichwort geliefert, neue Dinge, die es so noch nicht gab und so weiter. Das wäre tatsächlich auch mein nächster Punkt. Wir haben irgendwann eine Nachricht gekriegt, dass es einen Call mit Andrew Messick geben soll. Und da wurde uns in einem kleinen Kreis verkündet, dass es eine Neuerung bei Ironman gibt, die nämlich darauf reagieren, auf die Rennabsagen und so weiter, mit den Virtual Races. Und da habe ich mir damals gedacht, es wurde dann angekündigt und gesagt, okay, jetzt kommt das erste Virtual Race, bedeutet, man kann das entweder Indoor fahren oder man kann rausgehen und man kann vorgegebene Distanzen absolvieren und das dann hochladen und so weiter. Und da habe ich gedacht, okay, VR1, wenn das irgendwann mal so sein wird, dass Triathlon nur noch virtuell stattfindet, kann ich sagen, ich war beim ersten Rennen dabei. Hatte zur Folge, ich glaube, das Ganze war im Anfang Mai, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, ja, dass das erste Rennen mehr oder weniger eine Mitteldistanz ohne Schwimmen, kann man so sagen. Ne? Das heißt, die Vorgabe war, man musste in 3 Teilen hochladen, 90 Kilometer Radfahren, 5 Kilometer laufen und 21 Kilometer laufen. Und man konnte es einstreuen, wie man wollte, man konnte das machen. Wie man die Reihenfolge konnte man selbst bestimmen und da habe ich gesagt, okay, dann muss ich dabei sein. In dem Sinne ist das Jahr, hat das Jahr quasi angefangen, wie es geendet hat, mit einer völlig untrainierten Mitteldistanz. aber da erinnere ich mich trotzdem sehr, sehr gerne dran, weil es war tatsächlich so, dass das für mich, seitdem ich wieder, jetzt muss ich ein bisschen ausholen, ich komme hier aus dem Norden, bin gebürtiger Norddeutscher und war aber viele Jahre im Süden zum Arbeiten und bin dann wieder hochgekommen, als ich bei Triathlon angefangen habe, 2016. Und tatsächlich, traurigerweise, habe ich es, das habe ich vorhin schon erklärt, wenig Zeit und so weiter, danach nicht mehr geschafft, so richtig, richtig viel Rad zu fahren hier oben. Also alles, was Radfahren ist, findet entweder irgendwo an einem anderen Ende der Welt statt oder als Testrunden und so weiter. Und es war diese 90 Kilometer Radrunde hier durch meine Heimat. Das war so schön, das mal wieder zu machen. Das dann eben ja auf einem Zeitfahrrad und so weiter mit einem Wettkampfcharakter kann man nicht sagen. Aber einfach, ich habe das einfach genossen, diese Ausfahrt. Und dann am nächsten Tag den Halbmarathon habe ich ja nicht mehr ganz so genossen, aber habe ihn dann auch noch durchgezogen. Das ist eine coole Erinnerung für mich gewesen. Also ich habe auch da wieder, Wetter war Bombe, es war richtig so ein Frühlingstag, an dem man sagen musste irgendwie so, heute muss man aufs Rad steigen. Es war einfach das perfekte Wetter und Ja, in den Ohren hatte ich, das weiß ich auch noch, den einzigen Sport-Podcast, den ich noch erlaube, ne? Football Bromance, unsere große Konkurrenz. Nein, Quatsch. Die sind eine andere Ausnahme. Die habe ich auf dem Ohr gehabt und habe den Draft-Podcast gehört, alles rum, stundenlang Gesabbel über Football. Und ja, jetzt machen wir stundenlang Gesabbel über Triathlon.
Ja.
Ja.
Ich erinnere mich auch dran, man hatte irgendwie so ein tolles Gefühl einer Verbundenheit mit Menschen weltweit.
Ja,
Ne?
irgendwie schon. Man
Also.
wusste, das machen jetzt echt viele, und es waren ja auch relevant viele, die damit losgelegt haben. Mit der ganzen Diskussion, die es dann natürlich gibt, oh, was zählt, und der hat geschummelt, der war zu schnell, der hat sich zu leicht gemacht, bei dem stimmt der Powermeter nicht, deswegen hat er, ne, falsche Ergebnisse, weil es gibt dann natürlich auch Medaillen und so weiter, und es gibt Ranglisten. Das war mir alles völlig egal, das war nicht das Ding, aber es war irgendwie cool, wieder was zusammen zu machen.
Ja, Ironman hat das ja auch durchgezogen. Ich glaube, am Hawaii-Wochenende hat dann das 28. Virtual Race stattgefunden von Ironman, ja. Und wir wissen auch von Leuten, ich glaube, einer ist Namensvetter mit mir, Frank, der alle durchgezogen hat, der wirklich jedes Wochenende das Programm abgespult hat. Also Respekt davor.
Krass, ja.
Ja, das hat vielen Leuten eine Menge bedeutet, da, dass man da eben irgendwas hatte, womit man arbeiten konnte, wo man die Wochenenden mit planen konnte. Ironman hat ja auch immer ordentlich im Vorfeld gesagt, an dem Wochenende geht es über die Distanz, an dem Wochenende über die Distanz. Es gab viele große und kleine Projekte, also das von Ironman, das Virtual Race weltweit war sicher das größte. Es gab auch viele Geschichten auf lokaler Ebene. Irgendwann wurde es dann vielleicht auch ein bisschen zu viel, dass das alles irgendwo so in der Masse unterging, wo man dann wirklich ganz besondere Aspekte brauchte, um da nochmal Akzente zu setzen. Aber grundsätzlich war das ja irgendwie so ein Sinnbild des Jahres, dass man trotzdem irgendwie mit anderen zusammen Sport gemacht hat, auch wenn man sie nicht gesehen hat. Und diese ganze Ranglistenthematik da, gut, das ist eben vielleicht auch so ein bisschen typisch Triathleten, ne? Man durfte das von Anfang an, glaube ich, nicht zu ernst nehmen, sondern konnte selber gucken, wie man da performt hat. Und das war irgendwie eine bunte Geschichte, eine der Geschichten des Sommers, ne?
Genau. Und wie gesagt, Premiere ist immer wichtig, ne? Wenn irgendwas stattfindet, immer dabei sein. Dann kann man irgendwann mal sagen, so, wenn man ne, die alten Geschichten erzählt, da war ich dabei, ey, damals beim
Ja.
VR1. Kannst du noch reingucken in die Rangliste auf der Festplatte? Was ist eine Festplatte? Ja, genau. Wenn es das irgendwann mal ist. Ja. So.
Ja, ich gehe auch mal zurück ganz zum Anfang des Jahres, noch viel, viel eher. Das war im Februar. Ein Ereignis, was mir hängen geblieben ist, war ein besonderer Lauf auf Fuerteventura, wo ich ja wirklich im absoluten Leistungssportmodus war. Ich habe zwar auch von da Filme mitgebracht und in die Welt gesendet und so weiter, aber es war wirklich mal ein Trainingslager, wo ich kein schweres Kamera-Equipment zumindest dabei hatte, sondern mein Fahrrad und trainiert habe auf den Ironman Südafrika, von dem ich in dem Moment noch wo ich noch davon ausgegangen war, dass der stattfindet. Ja, das Trainingslager war in den ersten beiden Februarwochen. Ich war so richtig gut über den Winter gekommen. Ich erinnere mich so, mein erster Lauf der Saison, der hat auf Hawaii stattgefunden und war 2,5 Kilometer lang mit einem ganz komischen Gefühl. Die Achillessehne hat vorher gezwickt. Geht das wieder? Und dann habe ich mich so langsam gesteigert und im Februar war ich tatsächlich topfit und hochmotiviert auf den Ironman Südafrika. Und dieser Lauf, der für mich so hängen geblieben ist, der war, ich glaube, am letzten Trainingstag. Also ich habe ja, du erinnerst dich, ich habe ja viele Dinge gemacht, die man unseren Lesern eigentlich nicht empfehlen würde. Aus unserer Sicht, ja,
Ja.
meine Trainingswochen waren 30 und 33 Stunden lang, nicht ohne Intensitäten, aber es war das erste Trainingslager, wo ich jeden Tag das Gefühl hatte, ich bin am Tag fitter als am Tag davor. Und ich weiß, dass ich irgendwie am vorletzten Trainingstag einen 200er gefahren bin. Da habe ich noch begonnen, glaube ich, mit dem Podcast von Hermann Scheiring, der später online gegangen ist, wo wir dann eben knapp 2 Stunden über seinen Hawaii-Traum, den er sich erfüllt hat, gesprochen haben, on the road. Also das ist auch so ein Podcast-Highlight des Jahres für mich und bin dann alleine die 200 zu Ende gefahren und am nächsten Tag bin ich mit einer jungen Profiathletin, mit Jana Uderstadt, losgeradelt. 100 Kilometer standen auf dem Programm mit standesgemäßer Kaffee- und Kuchenpause und anschließend stand für sie ein Koppellauf auf dem Programm und ich bin den losgelaufen und ich weiß noch dieses Glücksgefühl, ich habe nicht auf die Uhr geguckt, habe irgendwann auf die Uhr geguckt und habe gesehen, boah, es fühlt sich so einfach an und ist genau in dem Tempobereich, wo ich von da aus 6 Wochen in Südafrika laufen will. Ja, also das war, wo ich echt gedacht habe, ja, das läuft so richtig, ja. Und dann bin ich mit ihr, glaube ich, 10 gelaufen und dann im Alleingang noch, nicht im Alleingang, es war anders geplant, noch hoch zum Leuchtturm, das war nämlich ein Hanneslauf und ich bin ein bisschen spät gestartet und habe aber die Leute nicht mehr einholen können. Ne, ich kam dann oben an, ich weiß noch, meine Drohne ist mit dem Auto mitgefahren, weil ich oben noch Drohnenbilder von den Leuten, wie sie da oben am Leuchtturm ankommen, machen wollte. Aber die waren alle schon wieder weg, als ich da war. Ne, und das war dann noch ein langes Ende, aber ich bin, wie gesagt, dann 200er Rad und am nächsten Tag 100 laufen und Halbmarathon gekoppelt mit dem Tempo von deutlich unter 5 Minuten pro Kilometer.
Und so. 100 laufen, jetzt übertreibt man nicht.
Halbmarathon
gelaufen. Du hast 100 Laufen
gesagt. 100 Rad, ja. Ja, also und dieser Lauf und dieses Gefühl vor allem nach der Hälfte, wo ich gesehen habe, boah, wir sind echt gut unterwegs und es fühlt sich so easy an und es ist auf dem richtigen Weg und ich hatte nette Begleitung, wir haben uns nett unterhalten und so. Also das war so ein richtiger Glückslauf irgendwie, der hängen geblieben ist, der mich eigentlich nach Südafrika tragen sollte, aber es kam dann ja anders.
Das kam anders, aber dieses Gefühl kannst du ja mitnehmen. Das ist ja das Coole, ne, an diesen Bildern. Ich bin ja großer Fan von, ja, wie nennt man das? Autosuggestion ist das falsche Wort, von Visualisierung. Ja, und du kannst dir ja immer wieder diesen Lauf aus dem Gedächtnis rauskramen und dich daran erinnern, wie gut du dich da gefühlt hast. Das kann in schlechten Situationen kann das helfen.
Ja, ja. Und dann
speicher dir den gut ab.
Ja, ja. Das hörte dann aber auch damit so ein bisschen auf. Also danach war ja dann erstmal Entlastung und so weiter. Und dann hatte ich noch ein zweites kleines Trainingslager. Wir waren mit der Familie, wir haben ja hier Anfang März immer die Märzferien, Hamburger Skiferien oder wie auch immer man sie nennt. Wir waren an der Ostsee, was jetzt weder klimatisch noch von der Luftfeuchtigkeit her oder sonst irgendwie was irgendwie an Fuerteventura anschließen konnte. Habe auch da noch gut trainiert, bin noch mal ein 30er gelaufen, recht zügig, bin noch Intervalle gelaufen, aber ich habe so gemerkt, boah, jetzt hier aufs Rad, aufs Zeitfahrrad und im Pisswetter noch mal die letzten harten und wichtigen Einheiten für Südafrika zu machen, das ist mir irgendwie schwer gefallen da. Aber es war in dem Moment dann auch schon fast egal. Es stand so langsam auf der Kippe, ob das mit Südafrika was wird. Und ich habe dann ja für mich abgesagt, ich glaube einen Tag bevor das Rennen auch selber abgesagt wurde, mit einer ganz bewussten Entscheidung. Ich konnte das damals irgendwie nicht für mich vereinbaren, in der Situation in ein Land zu fahren, wo es große Widerstände gegen das Rennen gab, ja, wo es Facebook-Gruppen gab, die sich nur damit beschäftigt haben, wie kriegen wir dieses Rennen abgesagt, wo man sich definitiv nicht hätte willkommen gefühlt. Wo wir ja noch wenig über Corona wussten. Es hätte sich falsch angefühlt und das ist dann auch noch so ein Punkt, den ich auf der Liste habe. Es haben die allermeisten sich auch damit abgefunden, dass das Ganze so dann nicht stattfinden konnte. Das Rennen ist inzwischen ja zum dritten Mal verschoben. Es sollte dann im November stattfinden, was nicht stattgefunden hat. Dann jetzt der nächste Märztermin ist auch abgesagt. Einen neuen Termin gibt es wieder im November. Aber es sind tatsächlich auch noch Leute dann dahin geflogen, nachdem das Rennen schon abgesagt war. Und da erinnere ich mich noch an einen Kontakt mit einer Person, die dann furchtbar sauer war, dass die Bundesregierung so lange gebraucht hat, die Menschen wieder auszufliegen und gerne da über sich einen Bericht und seine missliche Lage gesehen hätte, wo wir aber gesagt haben, ey komm, nee, das ist dann auch so ein bisschen selbstverschuldet.
Tja.
Ja, das war Südafrika und Fuerteventura und die Ostsee.
Genau. Ja, mein nächster Punkt ist tatsächlich, da kommen wir so langsam in die Nähe von Renn-Action. Also ich meine, du hast ja mit dem Hallig-Triathlon angefangen, aber für mich war es so, dass wir auch dann irgendwann im Frühjahr gesagt haben, okay, wenn jetzt alles ausfällt und es gibt keine Rennen. Was machen wir? Und wir haben dann Redaktionskonferenzen gehabt und so weiter und haben gesagt, hey, wir müssen selbst was machen. Wir müssen Do-it-yourself-Triathlon machen.
Ja.
Und das ist mein nächster Punkt. Wir haben halt für die Ausgabe 180 haben sich todesmutige Kollegen zusammengefunden. Ich war einer davon und wir haben gesagt, wir machen unsere eigenen Rennen. Wir machen uns zum Renndirektor. Wir bestimmen, wo es lang geht. Wir bestimmen die Regeln. Wir bestimmen die Distanzen. Und wir sind auch noch die einzigen Teilnehmer an unseren eigenen Triathlons. Und dann gucken wir mal, wie sich das anfühlt. Und ja, das war für mich tatsächlich echt sehr, sehr cool, weil wir haben, ich habe mich dann hier entschieden, ich mache das hier um die Ecke tatsächlich. Ich bin irgendwo hingefahren, groß oder so, sondern bei mir hier in der Wesermarsch gibt's einen See. Ich habe genug wunderbare Radstrecken. Ich habe meine schon angesprochene Laufstrecke hier um den Teich und habe mir das dann so zusammengebastelt. Und das Witzige, warum mir das so in Erinnerung geblieben ist, ist der Tag, dass ich das tatsächlich für mich angefühlt hat wie ein echter Renntag. Ich war total hier zu Hause, total fahrig irgendwie, weil wir gesagt haben, okay, wir fahren mit dem Auto zum See, dann ist die Wechselzone im Kofferraum und von da aus fahre ich dann quasi mit dem Rad nach Hause und laufe von hier aus dann wieder los. Ne? Also so verschiedene Wechselzonen und dann bedeutet das, ich muss halt überlegen, was brauche ich. Alles die Gedanken, die einem vom Rennen halt durch den Kopf gehen und ich bin sowieso irgendwie an den Renntagen immer so nervös, dass ich habe da keine richtige Routine, dass ich sage so, ja, hier, zack, 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 das alles in die in den Rucksack und dann geht's los. Sondern ich bin da immer so ein bisschen verpeilt, ein bisschen aufgeregt, ein bisschen angespannt. Und das Witzige war, dass es auch jetzt tatsächlich so war. Ich hatte richtig dann auf dem Weg dahin, meine Frau, meine Kinder waren mit dabei, die mussten ja gucken, falls ich da ersaufe im See, weil da war niemand zu der Zeit. Es war halt echt wirklich Frühjahr und es war wirklich ja, Wasser war rattig, war so ein bisschen so über 15 Grad, glaube ich, 15, 16 Grad. Das war kalt und das war aber irgendwie cool. Also es war so der erste Renntag. Ich habe dann für mich, ich hatte damals gesagt, ich habe für mich 500 Meter Schwimmen, 30 Rad und 5 Kilometer Laufen hinten dran. Das sollte dann mal genügen für den Tag und ich hatte einen echt wunderbar schönen Triathlon-Tag mit echter Race-Action. Und ich weiß noch, dass ich mich gefragt habe, und dafür habe ich immer noch keine Lösung, warum es hier in der Gegend keinen echten Triathlon gibt. Weil ich hatte gesagt, das ist einfach perfekt. Der See würde sich perfekt eignen. Man könnte da eine schöne Wechselzone einrichten. Ja, also für jeden, der sich berufen fühlt, Wesermarsch-Triathlon hier zu veranstalten, ich stünde auf der Startliste.
Ja, sehr schön.
Tja.
Wäre das also, nicht was, noch Renndirektor dazu werden? So im
ich kann hier Dings werden. Wie heißt das hier? Grüß August. hier so,
Schirmherr.
Wie nennt man das denn? Wie nennt man das im Neudeutsch? Testimonial. Ich bin Botschafter. Streckenbotschafter.
Auf den Spuren von Nils Fließhardt.
Genau. So ist es.
Ja,
ja, also Do-it-yourself-Triathlon im Frühjahr. Die Geschichte gab es in der Triathlon 180. Das war das erste Mal Renn-Action dieses Jahr und eine schöne Erinnerung für mich.
Ja, ich meine, wir haben ja immer schon in ganz frühen Sitzungen im März schon gesagt, wir müssen davon ausgehen, da war das ja alles noch immer relativ schwammig und weit weg, aber wir haben immer gesagt, wir müssen davon ausgehen, dass dieses Jahr nichts stattfindet und wenn es stattfindet, nehmen wir es als Geschenk. Ja, das waren, glaube ich, meine Worte mal am Anfang und ja. Leider sollten wir damit recht behalten, aber ich glaube, wir haben eine Menge daraus gemacht und dieser Do-it-yourself-Triathlon, der hat auch wieder viele Leute inspiriert und für mich war dann so ein Highlight, was hier auf meiner Liste steht, der Do-it-yourself-Triathlon, den wir für die Leute da draußen gemacht haben. Also letztendlich haben wir das ja auch nicht gemacht, das war ja dann quasi so die Inspiration der Artikel, wie macht man das? Und dann haben wir die Leute losgelassen und haben gesagt, schickt uns hinterher Filme und daraus haben wir dann einen Film zusammengeschnitten, der die ganze Renn-Action eines Wochenendes zusammengefasst hat an hunderten von Wettkampforten, wo die Leute echt bis zur Langdistanz teilweise da durchgezogen haben, sich hinterher ihre Urkunde selbst ausgefüllt haben und ja, mit so viel Liebe zum Detail teilweise, mit gebrandeten Abwurfeimern für die Trinkflaschen auf der Rolle mit Fanzonen, mit Drohnenaufnahmen, mit herzzerreißenden Zielinterviews, mit Tränen und allem drum und dran, mit jubelnden Kindern, mit Finishlines, mit zwei Damen, die im Pool nebeneinander angekettet geschwommen sind und so. Es war großartig, ja. Also diese und das ist so für mich auch, was so hängen geblieben ist, dass eben Triathleten ja doch eher in dem Ruf stehen, dass sie alles Einzelkämpfer sind, aber da war ein richtig toller Zusammenhalt in diesem Jahr, auch mit unserer Redaktion und von uns ausgehend, von außen ausgehend, also was wir da an tollen E-Mails bekommen haben und auch teilweise zurückgeben konnten, das war großartig diesen Sommer. Ja,
also habe ich definitiv, stand bei mir auch auf der Liste das Video, weil das einfach auch nochmal, also für uns eine ganz tolle Bestätigung einfach war, dass es den Leuten einfach Spaß gemacht hat, da draußen eben das mitzugehen und einfach zu sehen, wie viele Leute da ja wirklich so mit Herzblut dahinter stehen und einfach auch sagen so, hey, Triathlet zu sein ist halt eben nicht, kommt nicht auf diesen 1, 2, 3, 4, wie auch immer, viele Renntage des Jahres an, sondern das ist halt ein Stück weit Lebenseinstellung und das lässt man sich nicht nehmen davon, weil man jetzt eben dieses Rennen nicht machen kann. Ne? Mhm. Dass wir da tatsächlich auch noch andere Möglichkeiten haben, uns auszutoben. Und das zu sehen, das, wo wir gesagt haben, da wollen wir für werben, zu sehen, dass das ganz viele Menschen auch so sehen und dass sie da Bock drauf haben, das war cool. Ja,
ja,
war auch für mich definitiv ein Highlight, das Video. Ja,
ja, und das tat auch in diesem Jahr, wo ja auch wir mit sehr, sehr vielen negativen Dingen umgehen mussten, als Verlag, als Branche, jeder persönlich. Als Triathlon-Welt, das tat einfach auch gut, ein Gespür dafür zu bekommen, dass wir was machen, was den Menschen was bedeutet. Ja, also das haben wir gerade in diesem Jahr viel, viel mehr noch zu spüren bekommen, als wenn wir sonst von Hawaii oder sonst was berichtet haben. Da haben wir auch immer tolles Feedback bekommen, aber dieses Jahr haben wir wirklich gemerkt, dass was wir machen, bedeutet den Menschen persönlich etwas, weil es eben doch einen Großteil ihres Denkens und ihres Handelns auch beeinflusst. Ja, und das ist manchmal auch nicht einfach, da muss man dann auch Vorbild sein, ja, und durch meine öffentlichen Papa kann kein Endspurt mehr und die familienfreundliche Langdistanz und sowas, ist das nicht immer ganz einfach, auch immer in allen Lagen Vorbild zu sein. Manchmal muss man dann auch sehen und sagen, das war jetzt nicht so dolle, ja, aber das war ein schönes Gefühl, was wir da vermittelt bekommen haben. Es geht ja bis heute, ja. Also jetzt so mein letztes Projekt war ja der Aufbau der ganzen Community mit Power and Pace, dass die eine Heimat auf der Website haben und so weiter. Und da waren viele Mails, die erstmal damit begonnen, die, was sie eigentlich so, warum sie das eigentlich machen, ja, und was sie toll finden und warum sie dabei sind und so. Und das freut einen, ne?
Ja, auf jeden Fall. Klar, Feedback, also wir freuen uns immer über Feedback. Natürlich freut man sich über positive mehr als über negative Mails und Nachrichten, aber weiterbringen tut es einen immer. Aber ich höre einfach immer gern auch die Geschichten, ne, so von den Leuten. Und da haben wir so viele erreicht, die gesagt haben, hey, ich habe mir ja dieses Jahr zum ersten Mal eine Mitteldistanz zugetraut, ne? Weil sie gesagt haben, irgendwie so bisher immer nur olympisch und dieses Jahr haben sie es tatsächlich in diesem Kackjahr, ne, wo es wirklich eigentlich, wo man sagt, so ja, ist das jetzt der Punkt, an dem ich weiterkomme? Aber wie viel haben uns erreicht, die gesagt haben, ich habe einen richtig geilen Sprung hingelegt dieses Jahr, ne? Ich war super fit, ich habe es mir zum ersten Mal getraut, eine Mitteldistanz. Ich habe auch Langdistanzen, haben wir gehabt, die haben in Eigenregie ihre Langdistanz gemacht dieses Jahr, ne? Was einfach echt super cool ist, ja. Und war schön, schönes Feedback.
Ja, das auf jeden Fall. So, du bist dran.
Ich bin dran, genau. Da mache ich weiter mit keinem so richtigen Moment, sondern mit einer Person, mit einem meiner Lieblingstriathleten, Gerhard Müller. Gerhard ist, falls er das jetzt hört, werde ich eine Mail kriegen und da werde ich ausgeschimpft werden, weil ich nicht alle Zahlen und so weiter richtig und so weiter. Gerhard Müller, falls man ihn nicht kennt, wir haben schon öfter über ihn geschrieben, wir hatten auch ein Porträt schon in der Zeitschrift, haben wir auch, glaube ich, auch online, können wir nochmal gucken, ob wir das verlinken können. Gerhard Müller ist 74 Jahre alt und er ist sowas, was ich als ein, ja, wie soll man ihn nennen, Dauerstarter Finisher, Sammler, wie auch immer, man muss es sagen, ist auf jeden Fall ein Dauer-Vielstarter und Dauer-Triathlet. In seinem Leben schon über 400 Triathlons gefinisht, auf allen Distanzen, unendlich viele Duathlons dazu, Marathons dazu, ist er noch Rekord-Handball-Torwart. Also der spielt mit 74, spielt immer noch Handball und hat, glaube ich, so viele Handballspiele wie niemand sonst und so. Also wahnsinnig verrückte Zahlen, der Mann. Und ja, was macht einer, der Dauerstarter ist dieses Jahr, wenn keine Rennen stattfinden? So, Anfang des Jahres, Gerhard war für 14 Veranstaltungen gemeldet. Das ist so Standard. Anfang des Jahres hat er immer gerne seine Schäfchen im Trocknen und macht immer schon seine Anmeldung. 14 Rennen, von denen er zu denen er angemeldet war, alle abgesagt. So, jetzt könnte man sagen, ja, für die Tonne mache ich vielleicht selber einen oder wie auch immer, aber nicht Gerhard Müller.
Nicht Gerhard.
Denn es gibt eine, der Mann steht auf Kontinuität und er hat in den letzten 32 Jahren jedes Jahr das goldene Sportabzeichen der DTU verliehen bekommen. Das bekommt man, wenn man 10 Rennen pro Jahr gemacht hat. Und diese Serie durfte natürlich nicht reißen. Ne? Wenn man das 32 Jahre hintereinander gemacht hat, muss man das auch im 33. Jahr machen.
Ich glaube, wenn die DTU irgendwann das Triathlon-Abzeichen abschafft, dann gründet er seinen eigenen Verband.
Ja, wahrscheinlich. Ja, aber jetzt ist das Problem. Was machst du, ne, wenn es keine Rennen gibt? Ne? Ja, was heißt das schon, keine Rennen? Man muss dann einfach seinen Blickwinkel ein bisschen öffnen und gucken, was so stattfindet. Also hat Gerhard sich auf die Suche gemacht nach Rennen, die er machen kann, in einem gewissen Zeitpunkt, weil das wird ja eng irgendwann. Ne? Und es findet nicht der Triathlon-Sommer, wissen wir es kurz. Und dann hat er mir irgendwann, wir hatten Mail-Korrespondenz, ich habe so, Gerhard, wie sieht's aus? Und dann hat er gesagt, ja, ich bin jetzt hier für 11 Rennen angemeldet, das sollte klappen. Da habe ich mich entschuldigt, so, für was für 11 Rennen bist du denn angemeldet? Und dann hat er gesagt, ja, ich mache dir mal hier schnell eine Auflistung fertig. Losgehen, also ich will jetzt nicht alle aufzählen, aber er hat tatsächlich dann in einem Zeitfenster von Juli bis September 11 Wettkämpfe in 9 Wochen gemacht. Und also an manchen Wochenenden ist er mehrfach gestartet, an verschiedenen Orten teilweise, glaube ich sogar. Aber auch manchmal gibt's Samstag einen Start und Sonntags einen Start. Dann hat er halt das beides gemacht. Ein Wochenende gab es, glaube ich, auch, da fand wirklich kein Rennen statt, nirgendwo in Europa. Da konnte er dann nicht hin. Na, jedenfalls hat er tatsächlich 11 Wettkämpfe gefunden. Los ging's im Juli, wie gesagt, beim Thumsee-Triathlon in Bad Reichenhall. 400 Meter schwimmen, 18 Kilometer Radfahren, 5 Kilometer laufen und 700 Kilometer auf der Autobahn für Gerhard. Ne? Also damit ging es los und so hat sich dann durchgezogen und seinen letzten Triathlon hat er dann beim Ostertriathlon in der Nähe von Zürich gemacht. War eine, glaube ich, eine olympische Distanz, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und 900 Kilometer auf der Autobahn. Und ja, so kam es, dass auch in diesem Jahr das goldene Triathlon-Abzeichen verschickt wurde von der DTU für Gerhard Müller, das 33-Jährige in Folge. Ich ziehe den Hut und ich freue mich schon ganz besonders auf nächstes Jahr, weil nächstes Jahr wird Gerhard 75 und alle 5 Jahre ist für Gerhard Langdistanzjahr. Oh. Und ich habe ihn vor fünf Jahren kennengelernt, da hat er sich auf Frankfurt vorbereitet. Dieses Jahr oder nächstes Jahr ist er für Rot gemeldet. Also von daher, die Themen werden uns nicht ausgehen. Nächstes Jahr ist wieder Langdistanzjahr. Und ja, wir haben, Gerhard hat immer genug Geschichten zu erzählen. Eine, die versuche ich ihm immer noch aufzudrücken. Ich sage immer, er war noch nie auf Hawaii und er sagt auch, er wird nicht nach Hawaii fliegen. Weil das Fliegen ist das Problem. Er hat unfassbare Flugangst und er hat gesagt, er steigt in kein Flugzeug. Deswegen fällt Hawaii für ihn aus. Und ich habe ihn aber fast so weit, dass ich sage, wenn er 80 wird und wieder Langdistanzjahr ist, wenn er 80 ist, dass er dann die Quali für Hawaii lösen muss. Ich bin gespannt. Aber bis dahin gibt es bestimmt noch ein paar Geschichten von Gerhard zu erzählen. Eins meiner Highlights dieses Jahr, Gerhard Müller und sein goldenes Triathlon-Abzeichen.
Ja, große Geschichte, die noch lange weitergeht, glaube ich. Also.
Ja.
Ja, dann bin ich wieder dran. Wir hatten eine Weltmeisterschaft in Hamburg. Ja, das war so ziemlich das seltsamste Event, was ich irgendwie in vielen Jahren Triathlon erlebt habe. Ja, also wir wussten, es steht nicht gut um die World Triathlon Series in diesem Jahr und es gab irgendwie noch so ein paar Rennen, die irgendwie noch stattfinden sollten, nachdem auch da alles ausgefallen ist. Und dann hieß es irgendwie, dass es noch 3 Rennen geben sollte und ja, ist das am Ende ein Weltmeister oder nicht? Und auf einmal, aus heiterem Himmel, hieß es, es fällt alles aus, außer Hamburg, und der Einzelweltmeister wird in Hamburg gekürt. Und das Ganze war, was war das, irgendwie 1,5 Wochen vor dem Rennen oder so? Das war relativ
kurzfristig,
ne? Nicht, wie man es kennt, vor großer Kulisse mit kleiner Alster und Rathausmarkt und Bergstraße und so weiter und Zehntausenden, die sich da irgendwie ballen, sondern unter Ausschluss der Öffentlichkeit im abgesperrten Hamburger Stadtpark. Ja, man hatte da Weltklasse zum Anfassen, durfte man ja nicht, ja, war ja überall alles unter Hygieneregeln, ne? Wir hatten auch irgendwie das Mikro am langen Stativ und so. Und da waren wirklich die Besten der Welt auf den kurzen Distanzen, das Olympiastarterfeld von Tokio im nächsten Jahr, wenn es denn stattfindet. Und es war nichts los, es war irgendwie so, ja, ich sag mal, ein Dorftriathlon mit Weltklasse-Besetzung, das ist so, ich hatte das mal, du wirst ihn kennen als Bremer, Otto Rehhagel war mal in meinem Heimatort. Da war die Hölle los, ja. Ne? Und jetzt auch so, also die Geschichte war damals, er hatte bei Wetten, dass verloren, hat gesagt, er trainiert den kleinsten Fußballclub Deutschlands und der kleinste Fußballclub Deutschlands hatte nicht mal einen eigenen Sportplatz und so kamen die in meinen Heimatort, der damals irgendwie 2000 Einwohner hatte, ja, und Otto Rehhagel war da, ja, und das war jetzt auch so irgendwie Leute von Weltniveau und nix los, ne?
Kanada. Ja, also und Weltklasse Moderator, aber das war das, was ich davon mitbekommen habe. Ich habe es ja nur im Fernsehen gesehen und habe immer Hartwig Töne im Hintergrund gehört und wie er moderiert und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ja, das ist cool für die Stimmung, aber für wen macht er das? Es ist ja gar niemand da, der das hört.
Er hat es für mich gemacht. Nein, das war für die Kulisse im Fernsehen, man hatte also nicht irgendwie...
Das hat doch funktioniert, das war gut.
Ja. Ich war ja in einer Fernsehaufzeichnung dieses Jahr, in einer großen Abendschau und nicht alles, was da an Klatschen nachher auf dem Monitor ankommt, ist auch wirklich geklatscht im Studio, ja, also das war echt, ja, also nee, das wurde ja auch durchaus so verkündet, ja, es hieß dann immer, wenn ihr das Klatschen hört hier im Studio, dann klatscht bitte mit, weil das sieht doof aus, wenn man es nur hört und ihr aber nicht klatscht, ja, also irgendwie, ne, es war nicht mal Privatfernsehen. Im Stadtpark war es eben so, Hadi hat für die Stimmung gesorgt, ja, aber das war auch alles an Stimmung, ne, es gab ein paar schreiende Trainer und das war's, ja, also am Anfang hieß es sogar, ja, Triathlon, ihr dürft kommen, aber nur eine Akkreditierung pro Medium, das ist die Vorgabe der ITU und da sich dann auch gar nicht so viele Medien insgesamt für dieses Event interessiert haben, sind wir dann doch, haben wir ein Auge zugedrückt bekommen und sind zu zweit reingekommen und dann hieß es kurz vorher, könnt ihr euren dritten Mann auch noch mitbringen und dann waren dann Simon, Peter und ich da im Stadtpark, haben das Ganze da uns angeschaut, kürzeste Wege irgendwie von der Ziellinie bis ins Pressezentrum, 10 Meter, ja, das war eine Weltmeisterschaft unter ganz besonderen Bedingungen, hochklassiger Sport, so ein bisschen schade, dass das irgendwie, ich habe gedacht, dass die Medien da mehr drauf anspringen, so insgesamt, weil ja überhaupt mal eine Weltmeisterschaft stattgefunden hat. Das war ja irgendwie, da hat ja noch nicht viel anderes stattgefunden in dem Moment, ja. Und ja. Trotzdem, also sowohl Triathlon-Medien aus Deutschland und der Welt war nichts da, als auch gutes Öffentlich-Rechtliche war da, aber auch sonst war so die Resonanz auf eine Weltmeisterschaft in Deutschland, in Hamburg, in einer olympischen Sportart im Jahr vor den potenziellen Olympischen Spielen mit einer deutschen Medaille, war das alles ein bisschen traurig. Ne?
Also, ja, aber kannst du mal sehen, wie viel so Setting ausmacht dafür, ob man das dann auch wirklich als Weltmeisterschaft wahrnimmt und, ja. Und wie viel davor stattgefunden haben. Ich meine, es war ja großer Sport, es war ja ein richtig gutes Rennen. Also das
ja,
war,
ja, ja, ja.
Da war alles geboten von sportlicher Seite.
Ja.
Aber es war ein bisschen strange. Ja. Standort steht auch bei mir nicht auf meiner Liste. War nicht das, also nicht, dass ich es vergessen hätte, aber war nichts, was mir so in Erinnerung geblieben ist, dass ich gesagt habe, so, das war jetzt was ganz Besonderes.
Für mich. Ja, und es war auch so ein bisschen lehrreich, mal wieder zu sehen. Wir haben ja wirklich breit darüber berichtet, in allen möglichen Formaten. Ja. Und wir hatten auch gute Zugriffszahlen an dem Wochenende auf der Website, weil parallel noch 2.70.3 Rennen in Estland und Polen stattgefunden haben, mit prominenter deutscher Beteiligung. Ja, also da hat es die Kurzstrecke nach wie vor sehr, sehr schwer in der öffentlichen Wahrnehmung. Wir haben da auch einen Leserbrief zum Podcast bekommen, wo wir doch darauf eingehen sollten, dass die DTU da jetzt einen Film gemacht hat mit der Zürich-Versicherung, der die Kurzstrecke halt so hypt und die Kurzstreckler bashen da gegen die Langdistanz. Ja, kann man nochmal sich intensiver angucken. Ich finde es jetzt nicht so skandalträchtig, aber die Kurzdistanz hat es nach wie vor schwer. Die Zeiten von Typen müssen da wieder kommen, ja, Richtung Olympia. Ja, wir waren sehr, sehr angenehm überrascht von der Laura Lindemann, die inzwischen da auch richtig hart auftreten kann vor der Kamera und auch ihre Meinung sagt und so. Das war auch mal anders. Also da entwickeln sich auch Typen und da bleibt jetzt nicht viel Zeit bis Olympia. Wenn wir da von Olympia als Triathlonsport profitieren wollen, dann muss da auf der einen oder anderen Ebene noch ein bisschen was passieren. Vielleicht passiert es ja. Also wir hoffen auf Tokio.
Auf jeden Fall. Also wir sind ja auch dran. Wir sind da. Das ist kein nicht das Thema.
Ja, meine Reise ist gebucht und
da bin ich auch mal gespannt, was du da, also für nächstes Jahr oder wirst du bestimmt einiges zu erzählen haben. Japan ist, glaube ich, ist auf jeden Fall eine Erfahrung wert.
Ja, auf jeden Fall. Ich war viermal, glaube ich, zu ITU-Rennen in Japan vor vielen, vielen Jahren. Ich war ja von 2003 bis 2008 offizieller Fotograf der ITU und wir hatten mal eine Weltmeisterschaft in Gamagori und ich erinnere mich an Weltcup-Rennen waren es damals, da gab es die WTS noch nicht in Ishigaki, das ist so ziemlich der entlegenste Ort von Japan.
Auf einer kleinen, dass du dir das merken kannst.
ja, auf einer ganz kleinen Insel, die schon fast vor Taiwan liegt, ja, also in der Region, wo die ältesten Menschen der Welt wohnen und wo eben auch Triathlon betrieben wurde und von daher habe ich dann auch mal Abstecher nach Tokio gemacht und nach Osaka und war mal auf der Expo damals in Nagoya. Das waren irgendwie 1,5 Zugstunden von vom WM-Ort Gamagori entfernt und ja, von daher kenne ich das Land so ein bisschen, das ist alles lange her und freue mich eigentlich drauf und hoffe, dass es so stattfinden wird.
Sehr gut.
Ja, so kam aus,
ich bin gespannt.
Aus dem Stadtpark nach Japan.
Aus dem Stadtpark nach Japan. Soll ich weitermachen?
Du bist dran.
Denn gehen wir von Japan noch ein Stück weiter an die Sunshine Coast. Eins meiner Highlights, da muss ich ein bisschen weiter ausholen. Kennst du die Race Reports von Josh Amberger?
Nein, also ich weiß, dass er sehr lesenswerte macht, aber ich folge ihm nicht direkt und von daher.
Ja, also man fällt einem ja mal schwer, Werbung für andere zu machen, aber es ist keine wirkliche Konkurrenz, weil es ist wirklich, wie soll man sagen, er textet in einer eigenen Liga. Nein, also es ist tatsächlich so, dass Josh Amberger macht nach jedem Rennen einen durchaus längeren Instagram-Post, wo er einen Race-Report schreibt. Und das sind für mich echte Perlen. Und auch dann in diesem Jahr, weil letztendlich hatte man das so ja schon fast wieder vergessen, weil es ist ja nichts stattgefunden, wo er das machen konnte. Und dann kam halt der Ironman 73 Sunshine Coast, wo er den dritten Platz gemacht hat und dann das erste Mal wieder einen Rennbericht geschrieben hat. Und der ist mir in sehr guter Erinnerung geblieben, weil ich mich da so drüber gefreut habe, dass Josh Amberger wieder schreibt. Also unbedingt folgen, unbedingt angucken. Nicht nur wegen der verrückten Haarschnitte, die der Mann hat und wegen seiner coolen Outfits und seines fantastischen Fahrrads, sondern eben auch immer nach den Rennberichten. Ich lese dir mal den Schluss vor. Also nachdem er quasi dann gestorben ist unterwegs, sagt er: In the dying moments of the race, I reflect on the year. I'm grateful we hadn't had to do this very often. My legs are shot. My testes feel twisted. I pissed on myself. It's horrible. But as I finish, only seconds pass before the goldfish buries the hatchet. With a smile, I think, fuck yeah, that was sick. I missed that. So good. Ironman cans in 2 weeks. Double the misery, maybe triple. Can't wait. Und so geht's halt rauf und runter irgendwie über das ganze Rennwochenende. Und eins der ersten Kommentare, Heather Jackson drunter geschrieben, holy shit, like a Tom Clancy novel, so good, Joshy. Might have missed these more than racing.
Also meine Frage wäre jetzt schon gewesen, ob der Junge weiß, dass der das, was er in sein Smartphone da reintippt, dass das auch andere lesen.
Ja, also er hat sogar dann bei dir in dem Fall, weiß gar nicht, in dem oder dem nach Cairns, hatte das sogar nochmal, wie hat er es geschrieben, theatralische Lesung oder so, hatte sein eigenes Dings nochmal vorgetragen. Ja, ist einfach cool. Also ja, Er ist bekennender Death Metal Fan und dementsprechend müsste man auch immer so explicit Lyrics drüber schreiben über seine Texte. Aber ich bin großer Fan. Ich freue mich immer drauf, wenn Josh wieder was zu Papier gebracht hat.
Ja, yeah, ja. Yeah.
Eins meiner Highlights dieses Jahr, der Race Report vom 73 Sunshine Coast.
Großartig. Ja, wem folgst du, was kannst du empfehlen den Leuten da draußen? Wem lohnt es sich zu folgen?
Boah, ja, ich meine, wir folgen natürlich ganz, ganz vielen Triathleten, ne? Aber wem kann ich die, Josh auf jeden Fall, ne? Weil der hat ein sehr gutes Profil. Cameron Wurf natürlich, aber Cameron Wurf braucht man eigentlich auch nicht selber folgen, weil egal welchem anderen Triathleten man folgt, findet man in den Kommentaren immer auch Kommentare von Cameron Wurf. Also das ist das egal. Den kriegt man schon von alleine mit. Das ist kein Problem.
Ja,
so die Verdächtigen halt, ne? Lionel Sanders ist immer gut für den Spaß und solche Sachen sind einfach immer witzig. Die besten Fotos hat Holly Lawrence, die ist immer gut unterwegs mit die achtet auch immer darauf aus, dass sie gut aussieht, glaube ich, auch immer sehr auf Outfit bedacht. Und ja, ich meine, die trainiert in Kalifornien, da hat man natürlich auch einen ganz guten Background so für Bilder und so. Aber da passiert immer relativ viel, da gucke ich gerne. Heather Jackson finde ich immer cool. Ich finde es auch immer witzig, man sieht halt so diese Trainingsdestinationen. Ne? Boulder, ganz viele in Boulder trainieren. Ich war leider noch nie da. Aber
ich auch nicht.
Höre immer nur Gutes. Jeder, der sagt irgendwie so, er war in Boulder, sagt immer so, ja, das ist einfach eine richtig gute Stadt.
Ja,
und da sieht man halt dann viel, ne? Tucson sieht man halt viel, da sind immer mal wieder, Ben Hoffman ist da viel, Heather Jackson, Sebastian Kienle war auch schon da zum Trainieren und da war ich auch selbst schon, das ist abgefahren mit diesen Kakteen. Das ist so eine typische Kakteen, weißt du, diese langgestreckten, die so ein paar Meter hoch sind und so. Und es ist egal, du guckst irgendwie Kilometer weit und siehst halt nur diese Dinger. Aber coole Strecken, kannst Straße fahren, kannst Gravel fahren und so weiter. Und das finde ich eigentlich immer ganz interessant, wenn man so einfach so von den Destinationen was mitkriegt.
Ich habe im Frühjahr immer in meine Strava-Einheiten reingeschrieben, was ich an Unterhaltungsprogramm hatte, wenn ich irgendwie einen Podcast beim Laufen gehört habe oder eine Playlist oder so oder auf dem Rad, da habe ich eher was Ruhiges, meistens dann irgendwie Lage der Nation oder sowas, die aktuelle Folge oder was ich auf der Rolle auf YouTube mir angeschaut habe oder welche Blockbuster ich nochmal nachgeholt habe. Da habe ich jetzt so ein bisschen Nachholbedarf. Ich bin ja im Sommer dann wenig Indoor gefahren. Irgendwie, da fehlt mir noch so ein bisschen was, aber ich glaube, die wichtigsten Blockbuster sind auch irgendwie ausgefallen dieses Jahr. Ich habe jetzt zum Schluss mal reingeschaut. Lionel Sanders habe ich mir nochmal angeschaut, seinen Stundenrekord, seinen kanadischen und den Weg dahin und seine Hawaii-Besuche, was er da alles irgendwo an Wissenschaft gemacht hat für sich selber. Und was man sich auch immer gut angucken kann auf der Kurzdistanz ist Richard Murray. Ja, auch hier aus Hamburg sein Video und er mit Rachel Klammer zusammen, irgendwie ein süßes Paar. Also die machen das auch ganz charmant da irgendwie. Ich folge da nicht so vielen, da fehlt mir einfach die Zeit für und gucke mir ganz gerne auch mal andere Sachen an als Triathlon. Irgendwie, wir arbeiten ja auch den ganzen Tag damit. Manchmal muss man auch irgendwie mal was anderes in den Kopf kriegen und von daher, wie gesagt, ich habe Nachholbedarf.
Ja.
Bin für Tipps offen.
Kannst du ja machen, das ist ja kein Problem.
Ja. Ja, aber wo wir schon beim Thema Bewegtbild sind, ein Highlight war für mich, das Thema, du weißt jetzt, um was es geht, Fernsehgarten.
Oh ja.
Ja. Wir haben, wie war noch die Entstehungsgeschichte? Im Podcast haben wir irgendwie drüber spekuliert, wie oft war denn der Jan Frodeno schon bei uns auf dem Cover? Und dann haben wir einen kleinen Wettbewerb rausgemacht, haben bei Ryzen angerufen. Ryzen, habt ihr vielleicht einen schönen Preis für uns? Und es gab ein bisschen was zu gewinnen, zum Anziehen, zum Trinken. Und danke nochmal da an Ryzen. Und haben dann selber erstmal recherchieren müssen. Das war eine spannende Geschichte, einfach mal wieder so ein bisschen ins Archiv einzutauchen, ja, und dann wirklich zu schauen, Jan Frodeno, wie oft war der auf dem Cover? Und dann haben wir gesagt, komm, dann nehmen wir uns die Zeitschriften alle raus aus dem Archiv, setzen uns zusammen im Garten hier bei uns mit Abstand, das war alles schon zur Corona-Zeit, und reden über jedes einzelne Frodeno-Cover, was wir hatten, ne? Irgendwann fuhr dann auch noch der Nachbar mit dem Rasenmäher durchs Bild und so und ja, irgendwie Feedback war größtenteils positiv. Also es war ja einfach nur so eine Randgeschichte irgendwie, wo wir gesagt haben, ach komm, dann halten wir es auch für die Nachwelt fest. Ist vielleicht das ein oder andere interessante Anekdötchen noch drin. Ja, und zum Thema Fernsehgarten wurde das Ganze dann, als irgendwann das ZDF anrief und sagte, wir bereiten hier vor eine Dokumentation über Jan Frodeno und wir hätten gern euren Film. Der ja. so ein Zufallsrandprodukt, ne? Und ja, irgendwie wurde
ein großes Publikum.
Ja, wurde mein Garten dann zum Fernsehgarten. Ja.
Nicht ganz 15 Minuten, aber 5 Minuten waren es bestimmt oben. Wie viel waren es doch? 5 Minuten oder so, ne? Irgendwie sowas.
Ja,
also, oder was länger. Nee, ja, es war ein bisschen länger sogar.
Die haben sich dann natürlich auch die Ausschnitte rausgesucht zu den besonderen Karriere-Highlights von Jan Frodeno mit Hawaii-Sieg und Olympiasieg. Und ja, aber wir hatten unseren Spaß, ja, die Leute draußen hatten ihren Spaß und das ZDF hat sogar noch Honorar dafür bezahlt. Also das war ja alles komplett ungeplant, aber das war irgendwie so ein kleines Highlight, wie aus dem Nebenprodukt auf einmal eine TV-Produktion wurde.
Was halt auch so witzig ist, irgendwie ist dann beim Angucken der Cover auch, was schon mal ging und was wenn man das hier aus heutiger Sicht nochmal anguckt, also ich erinnere mich zum Beispiel das mit ihm und Unger, glaube ich, auf der chinesischen Mauer.
Oh, ja.
Da kann man sich heute so, wenn man sich das heute vorstellt, Jan, fahr mal mit hier, stell dich mal im Renneinteiler eben mal auf die chinesische Mauer, wir wollen da ein Bild von dir machen. So, es wäre vielleicht heute mit ein bisschen mehr Aufwand verbunden, an so ein Bild zu kommen. Damals ging das noch.
Ja, aber ich muss sagen, Jan ist einer der größten Profis, die es gibt. Weit über den Triathlon-Sport hinaus kennt man ihn, ja, ich meine Weltsportler des Jahres, damals Laureus Award und so, aber Jan hat auch nie vergessen, woher er kam und Jan hat auch nie vergessen, dass er bei uns schon mal auf dem Cover war, als Jan Frodeno noch niemand kannte. Ja, und Jan hat immer, zwar manchmal auch über Zwischenkontakte, aber wenn man mit Jan plaudert, ich weiß noch, wie er mir oder wie er mit Silke gesprochen hat und wie sie irgendwie darüber sich unterhalten haben, welche Bücher den Kindern vorgelesen werden. Ja, die Eule mit der Beule hat er seinen Kindern vorgelesen, damit sie Deutsch lernen in Spanien.
Klassiker.
Ne? Ja, also Jan ist ist Profi durch und durch und tritt hochprofessionell nach außen auf, aber er vergisst auch nicht, woher er kommt und dass auch die Fachmedien eine Relevanz haben für ihn. Ja, und,
ja, das, ja, absolut. Also ich meinte auch nur, dass heute ein paar mehr Leute an ihm zerren.
Ja, und ja, sagen, ja.
Wir wollen das. So, Fun Fact am Rande und auch ein Punkt, den man sicherlich auch auf diese Liste, vielleicht kommst du auch noch dazu, seinen Triathlon at Home, den er gemacht hat, wo er gesagt hat, er macht eine Langdistanz zu Hause. Das hat letztendlich mehr Kontakte, also mehr Medienkontakte erzeugt als seine Hawaii-Siege.
Ja.
Das war in diesem Jahr so das Sporthighlight, was so rumgegangen ist. Ne? Das ist schon auch verrückt. Und das hängt natürlich damit zusammen, wenn der Name Jan Frodeno da dran steht.
Ja, ne? Und hat viele Kontakte erreicht und auch Kontakte auf Wegen, die wir ja nie erreicht hätten. Ja, die Bild-Zeitung war da live dran und so. Also ich habe immer so ein bisschen Sorge gehabt, dass dieses Jahr 2020 so ein verlorenes Jahr ist für den Triathlon, weil es ja wenig Kontakte gab zu Menschen, die jetzt noch gar nicht wissen, dass sie Triathlet sind oder werden, die einfach mal durch schöne Hawaii-Bilder oder den Solarer Berg oder von mir aus auch die Poststraße in Hamburg irgendwie angefixt werden müssen. Das gab es ja alles nicht und von daher kann man fast, auch wenn sich das jetzt so ein bisschen plüschig anhört, sagen, Jan hat das nicht nur für sich gemacht, sondern es war auch wichtig für den Triathlon, dass er das gemacht hat. Ja, Triathlon hat stattgefunden, auch über solche Solo-Geschichten.
Ja, das stimmt wohl.
Ne? Und die Distanzen, die sind für die Menschen genauso unvorstellbar, ob man sie jetzt auf dem Queen K fährt oder auf dem, was fährt er, Wahoo. Ja, also der gemeine, rauchende, übergewichtige Leser der Bild-Zeitung, der noch nicht weiß, dass er im nächsten Jahr Triathlet ist, vielleicht braucht der so einen Impuls. Ja, und von daher,
ne? Tja. Ja, was Impulse auslösen können, ist vielleicht eine ganz gute Überleitung zu meinem nächsten Punkt. Wir haben schon hier auch oft drüber gesprochen, aber trotzdem, für mich war es vielleicht sogar das Highlight, der wichtigste Punkt dieses Jahr war Chris Nikic.
Wollte gerade sagen, jetzt weiß ich, was kommt, ja.
Ja, also man möge mir das nachsehen, vielleicht auch meine Begeisterung, aber Chris Nikic ist der erste Mensch mit Down-Syndrom, der dieses Jahr einen Ironman, nicht dieses Jahr, sondern der insgesamt einen Ironman gefinisht hat und mit seiner ganzen Vorgeschichte ja auch bei uns in der Zeitschrift stattgefunden hat. Und das hat mich so begeistert und so ja mitgerissen, weil ich finde, dass er einfach mit seiner Art einfach auch echt ein Vorbild ist. Und ja, das Stichwort Gänsehaut ist da ganz oft gefallen schon. Ja, für mich auf jeden Fall gab nicht viele Sachen, für die ich heute dieses Jahr nachts aufgestanden bin. Das war eine davon, wie er in Florida sich da ans Ziel ja gekämpft hat, muss man sagen, ne? Auch mit Sturz zu kämpfen gehabt, mit Ameisenbissen und mit allen Schwierigkeiten, die sich ihm in den Weg stellen, von denen wir überhaupt gar keine Ahnung haben, was das bedeutet. Ja, auch hier nochmal Hut ab, Chapeau, einer auf jeden Fall meiner Momente dieses Jahr.
Ja, ganz, ganz, ganz bestimmt. Marvin hat eine tolle Geschichte schon vorab geschrieben, die für viel, viel Aufmerksamkeit gesorgt hat. Und ja, Ehre, wem Ehre gebührt. Ja, also der ist einer der nicht nur Triathleten, sondern aus meiner Sicht Menschen des Jahres. Ja, also der einfach mal bewiesen hat, und das spielt natürlich voll in die Karten von Ironman, anything is possible, ja, also, ja. Ne, wo ein Wille ist, ist ein Weg und der Weg ist nicht immer einfach und ist beschwerlich und das hat er bewiesen, ja, besser kann man es nicht beweisen, ja, großartige Geschichte.
Ne? Ja, war jetzt auch in Daytona wieder am Start als Age-Grouper und ja, wenn man ihn folgt in seinen auf seinen Kanälen. Javier Gomez war zu Besuch neulich, hat einen Tag lang mit ihm trainiert und so. Also der hat wirklich, der erlebt was in diesen Tagen, das kann man schon so sagen. Also aber die Triathlon-Welt zieht einfach ihren Hut und auch die Profis sind da mit dabei. Ja, coole Geschichte.
Ja, ja. Wo du gerade Daytona erwähnt hast, das ist für mich so ein Moment, wo ich glaube ich einmal kurz aufgekreischt habe. Daytona, spät am Sonntagabend. Es war nach 23:30 in einer Nacht zum Montag, wo die Menschen eigentlich längst hätten im Bett liegen sollen und arbeiten sollen. Ich kam gerade aus der Dusche. Ich bin ja diese 3 Stunden 15 Daytona mitgefahren, habe ein paar Leute da unterhalten und habe zweimal schon vorher gekreischt, weil unsere Website zusammengebrochen war. Sowohl zum Start des Frauenrenns für 36 Minuten, als auch zum Start des Männerrenns für 19 Minuten, oder es war umgekehrt, ich weiß es nicht, aber boah, die Triathlon-Welt war ja so heiß auf dieses Rennen. Ja, irgendwie, wie gesagt, Website zusammengebrochen ist vorher nur einmal passiert. Das war auf Hawaii am späten Rennabend unserer hawaiianischen Zeit, als Deutschland erwachte und sich das Ergebnis angucken wollte. Ja. Da gehören immer verschiedene technische Faktoren dazu. Das ist nicht allein der Traffic, das sind dann auch Inhalte, die ja ausgespielt werden. Ja, ich habe da ja auch viel gelernt über die Jahre über Technik. Aber der Moment, wo ich dann noch einmal gedacht habe, boah, das gibt's doch nicht wahr. Ich kam aus der Dusche und gucke mir nochmal die Website-Statistiken an und sehe, dass auf dem Live-Ticker, den Simon geschrieben hat, der ja schon über eine halbe Stunde abgeschlossen war, das Rennen war entschieden. Da waren in dem Moment noch 4000 Leute in diesem Artikel oder auf diesem Artikel. Ja, und ja. 4000 Menschen gleichzeitig auf einer Website, das kommt nicht oft vor. Und 4000 Menschen in einem einzigen Artikel von einem Rennen, was durch war, was live im Fernsehen kam, die Leute hätten entschlafen sollen. Das war einfach eine Zahl, die fand ich sowas von unglaublich. Ja, irgendwie, ich habe es nicht verfolgt. Ich hatte genug mit mir zu kämpfen, wie viel da gegen Ende des Rennens unterwegs waren. Ja, Simon hat da wohl offensichtlich auch den Nagel auf den Kopf getroffen, was so Hintergrundinformationen betrifft und so. Da ist er so tief drin, wie wir beide zusammen es nie sein werden. Ja, und der hat da getickert und die Leute sind ihm gefolgt und ja, ich weiß nicht, ob Simon in dem Moment schon im Bett. Nee, Simon hat in dem Moment wahrscheinlich den Rennbericht geschrieben auch noch. Ja, aber das war irgendwie krass. Man hat gesehen, ich meine, wir haben über tolle Bilder vom Solarer Berg gesprochen oder so, das sind ganz andere Dinge, aber da hat jetzt ein relativ steriles Profirennen stattgefunden, aber die Triathlon-Szene war heiß da drauf, das irgendwie mitzubekommen. Ja, und ja, das war so wohltuend, dass sowas dann auch stattgefunden hat und es ist viel gesprochen worden über das Rennen im Nachhinein und ja, es war so wichtig, dass das so stattgefunden hat und dass die PTO da wirklich die Nerven behalten hat, das auch durchzuziehen und die Athleten, dass sie da hingefahren sind und so, also ja, das kann man, glaube ich, nicht hoch genug einordnen, wie wichtig das war in diesem Jahr, dass das Ding stattgefunden hat. Und bei allem Impact, den das auch weiterhin noch auf die Szene haben wird, wer weiß, was da noch alles kommt. Also das konnten wir ja zu Saisonbeginn uns nicht ausmalen, dass da irgendein Challenge-Rennen eine so große Bedeutung auf einmal bekommen würde. Ja, also ja, das, wie gesagt, mir ist diese Zahl da, ich habe einen Screenshot gemacht, habe gedacht, das muss ich irgendwie festhalten. Ja, also das war unglaublich.
Ja. Ja, klar, Challenge Daytona stand letztendlich auch auf meiner Liste, einfach aus, ja, weil es einfach das Rennhighlight war dieses Jahr. Na, das, aber wir haben schon so viel drüber gesagt, muss man eigentlich nicht mehr, muss man ja nicht mehr alles wiederholen. Das ist einfach, ja, kann man sich auch nochmal nachträglich anhören, die Podcasts, wenn man möchte. Ja, der Ticker von Simon, bringt mich auch zu meinem nächsten Punkt und dann hört es auch langsam auf bei mir. Also klar, ich habe natürlich noch mehr, aber klar, einer wäre noch. Und das fällt auch so ein bisschen unter den Punkt Ehre, wem Ehre gebührt. Und zwar war für mich eins der Highlights dieses Jahr Simons Geschichte aus der Triathlon 184 mit dem Titel Bahnfrei.
Oh ja, oh ja. Also jetzt kriegt gerade wieder Gänsehaut. Ja, das steht auch auf meiner Liste hier.
Interessanterweise war das eine Geschichte, wo man ihn so ein bisschen zu seinem Glück zwingen musste. Also kurz zum Hintergrund, der Rennsommer, der keiner war, stand an und Simon hatte sich angemeldet für die Lange Nacht der Zehner, ein 10 Kilometer Bahnrennen und wir redeten darüber in der Diskussion und in den Diskussionen zu den Heftinhalten und so weiter und dann habe ich ihm vorgeschlagen und gesagt, mach doch eine Reportage darüber. Und dann hat er gesagt, ja, was soll das für eine Reportage sein? Ich bin kein Läufer, das ist abseitig. Hat er gesagt, das macht ja außer mir keiner. Wer macht schon 10 Kilometer Rennen und so? Da habe ich gesagt, mein Standpunkt war halt, ist doch egal. Schreib doch auf, wie es dir dabei gegangen ist. Das wird die Leute schon interessieren. So, und ja, für mich war es einfach so, ich wollte das wissen, wie er sich da fühlt. Und jetzt so einfach zu dem Hintergrund, die Geschichte, wie gesagt, gibt's in der Triathlon 184. Es war so, dass Simon durchs Jahr weg sich, oder nicht nur durchs Jahr weg, sondern für sich so, ja, so magische Marken haben wir das genannt immer. Das sind so Zeiten, die er sich mal vorgenommen hat, irgendwann mal, als er angefangen hat zu laufen und die mega weit weg waren damals noch. Und das war eine 5000 Meter Zeit unter 15 und eine 10.000 Meter Zeit unter 31. Und das war ganz, ganz lange total unrealistisch für ihn. Und nun traf es sich aber so dieses Jahr, dass er sich da reingefuchst hat, ins Laufen viel trainiert hat, weil er eigentlich ja nach Hawaii wollte. Ne? Und aber dass dann irgendwann klar war, dass das nicht mehr stattfindet. Und dann hat er sich auf diese Laufwettbewerbe konzentriert. Und hat dann bei einem 5000-Meter-Lauf seine Zeit geknackt, hat es relativ überrascht geschafft, ist 14,50 gelaufen und hat dann den großartigen Zeitenrechner von Herrn Jack Daniels bemüht, der heißt wirklich so, wo man das eingeben kann und der laut Simon erstaunliche Vorhersagen macht, also für andere Distanzen, ne? Also wenn man Unterdistanzen eingibt, der dann kalkuliert, was bedeutet das für andere Distanzen. Und so gab er seine Zeiten da ein und Mr. Jack Daniels hat gesagt, er hält eine 10.000 Meter Zeit in 30,54 für möglich. Und da war es auf einmal wieder, ne? Dieses Ziel, unter 31 Minuten. Und ja, mit diesem Vorhaben ist er eben zu dieser lang nach der Zehner gefahren, um auf der Bahn seine 10.000 Meter Zeit anzugreifen. Und was dann kommt in der Geschichte, ist ein Paradebeispiel für Hingabe, Akribie, bedingungslosen Kampf, Leiden, nah am Scheitern und jetzt spoilere ich einfach mal einen großen Triumph, der nur einem selber was bedeutet. Er ist auch noch Landesmeister geworden, aber das war, glaube ich, nebensächlich. Was gezählt hat, war eben diese Zeit. Also er hat es dann tatsächlich geschafft, seine 10.000 Meter Zeit unter 31 zu kacken, auf 30, 58, 17 ist er ins Ziel gelaufen. Aber diese Geschichte dazu, ist Pflichtlektüre dieses Jahr. Das ist wirklich eine so großartige Reportage. Ich habe danach sofort Bock gehabt, auf die Bahn zu gehen und Kotzintervalle zu laufen, weil ich echt wirklich, es geht los. Es war unfassbar heiß den Tag. Die Bedingungen waren schlecht. Du hast die Fotos dazu gemacht. Es waren schwierige Bedingungen und dann aber, wie er das beschreibt, dass er noch 100 Euro für Massagen ausgegeben hat im Vorfeld, um quasi perfekt vorbereitet zu sein, da Kühlshirts, er hat den perfekten Schuh ausgewählt, ne? nach Tests, die wir vorher gemacht haben, wo er wusste, dass darin hat er die beste Laufökonomie, hat sein Glücksshirt angezogen und alles Mögliche dafür getan, was man tun kann. Und ist am Ende dann, hat er sich selber belohnt. Ne? Es ist ja nicht fällt ja nicht vom Himmel, sondern am Ende durch seinen Willen hat er es geschafft. Und auch wenn ihr das jetzt schon alle wisst, dass er diese Zeit erreicht hat, lest euch die Geschichte durch, denn das war großes Kino. Eins meiner Highlights dieses Jahr.
Ja.
Definitiv.
Ja, ich durfte dabei sein. Ich hatte ja irgendwie gesagt, ach guck, dann fahre ich da mal mit hin. Da hat er ein paar schöne Bilder. Wusste, glaube ich, in dem Moment noch gar nicht, dass es diese Geschichte geben sollte. War das geplant in dem Moment?
Nee, man muss. Ich habe gesagt, Mama, ein paar Bilder. Frank fotografiert hieß es.
Genau. Ne? Und ich habe natürlich da mit ihm mitgefiebert und mir ist aber in Erinnerung geblieben, die Situation hinterher, ja, wie er dann im Ziel da lag, völlig apathisch und wo man wirklich gemerkt hat, da wäre 0,0 mehr drin gewesen. Ja, der ist wirklich um sein Leben gerannt da. Der war ja sowas von weg und fertig. Und ich habe dann was gemacht. Also wir haben ja immer wieder so Situationen im Zielbereich, wo es heißt, nee, das fotografieren wir jetzt mal nicht, wenn sich da jemand übergibt oder sonst sowas. Ne? Also Simon lag da und hat Geräusche von sich gegeben, das kann man sich nicht vorstellen. Ja? Und ich hab gedacht, gut, es ist jetzt nicht so hier, dass hier viel Presse rumsteht. Ich habe irgendwie ein, zwei Fotos gemacht, ne? Und habe dann mein Handy gezückt, weil ich das für ihn festhalten wollte. Als Video. Das war nicht für Veröffentlichung oder gar nichts gedacht. Ich meine, ich hätte es ihm gegeben, er hätte selber überlegen können, was er damit macht. Aber ich wollte das für ihn festhalten, weil ich wusste, da kriegt er gar nicht mit, ne? Ja. Wenn er das hinterher sieht, der glaubt nicht, dass er das ist, ne? Und war aber selber so irgendwie von Gefühlen überwältigt, weil irgendwie das war großartig, das zu sehen, was er da geleistet hat, aber irgendwie war man auch natürlich so ein bisschen mit Stolz, ja, es ist einer von uns irgendwie und der hat da so ein Ding hingezaubert, ne, und ich habe irgendwie das nicht hingekriegt, einen Film zu machen. Es gibt ein Foto, ein verwackeltes mit dem iPhone, aber es gibt diesen Film nicht, vielleicht ist es auch besser so, ja, und
das ist für immer in deinem Kopf.
Ja, genau. Und war dann auch schön, 10 Minuten später zu sehen, wie er dann da mit seinem Fanclub geplaudert hat im Stehen und so und sich schnell wieder erholt hat. Ich meine,
das ist die größte Frechheit, wie schnell die sich immer wieder erholen, ne?
Ja.
Also, so eben noch halb tot und dann noch schon einmal wieder so,
ja
schon wieder.
Also ich sag mal, an dem Abend, ja, bei der Hitze, mit meinem Trainingszustand und auch ein bisschen mehr Gewicht, als ich mit Simon mit mir rumschleppen muss, ja, oder als Simon mit sich rumschleppen muss. Ich hätte kämpfen müssen, da unter 50 zu laufen, ja. Also, zwischen 50 und 31, da sind einfach mal so viele Welten dazwischen, ja, also ich meine, für mich wird es deutlich einfacher, mich mal um 1, 2 oder 3 Minuten zu steigern, das wird für Simon nicht mehr möglich sein, auf dem Niveau, das ist das einzig Gute, was ich da ausziehe, aber da lagen wirklich, das ist ja ein himmelweiter Unterschied, ja, und es war einfach großartig, das miterleben zu können, weil auch wir beide ja auch wissen, was er dafür investiert. Ich meine, wir haben ihm auch immer die Möglichkeiten gegeben, in der Mittagspause da seine Intervalle zu kloppen und so, ne, und er ist ja auch sehr offen da mit seinen Zahlen, hat jetzt gerade irgendwie gepostet, dass er doch die letzten Wochen im Schnitt da auch immer so um die 100 Kilometer gelaufen ist, jetzt über viele, viele Wochen in der Vorbereitung auf den nächstjährigen Ironman Hawaii, ja, also Simon ist einer, der sich das auch wirklich erarbeitet und es dann auch verdient hat, ja, und das war großartig, das zu sehen. Ne?
Genau, das Schöne daran ist tatsächlich auch, dass es gar nicht darum, und das war mir auch so wichtig bei der Geschichte, es geht gar nicht um die Zeit, ja, also es ist vollkommen egal, es geht einfach um die Jagd nach der persönlichen Bestzeit, ja. Und ob das jetzt um 31 geht oder um irgendwas, ja, ich habe ja immer, bei mir ist ja immer, spukt ja so die 40 im Kopf rum, was für mich genau das Gleiche wäre, wie für ihn die 31, ja, und das ist tatsächlich vollkommen egal. Es geht um diese Hingabe, ein Ziel zu erreichen.
Ja,
ne?
Ja,
und,
ja.
Und, Und das, finde ich, kann man da ganz gut sehen. Und by the way, es ist ja tatsächlich dann so, wenn Simon da hingeht, ist er halt der Dicke an der Startlinie. Ne? Das hört sich absurd an, aber der ist da auf dem Elite-Läuferfeld getroffen. Ne? Die wiegen 5 Kilo weniger als er.
Ja, ja, ja.
Er ist der Einzige, der dann nicht im Singlet steht, sondern im T-Shirt. Ne? Das ist tatsächlich so. Ja, das gehört auch mit dazu.
Ja.
Dass man einfach sich treu bleibt, einfach seine eigenen Sachen durchzieht. Ja, und dann sich selbst belohnt. Schöne Geschichte auf jeden Fall.
Ja, also für mich ist das so vom Gänsehautfaktor in einer Liga mit Thorsten Schröder, als er sich für Hawaii qualifiziert hat damals.
Der Run.
Am Tag nach dem Wettkampf, ja, wie er da zitternd, und ich weiß ja, wie er gezittert hat. Ja, also er war ja mit der Situation konfrontiert, dass es wieder ganz, ganz knapp nicht gereicht hat und war echt verzweifelt. Und dann nimmt da jemand den Slot nicht an, ja. Und der Moment, also das ist einer, den werde ich nie vergessen, ja. Also das war großartig, wie er sich gefreut hat da über seine Hawaii-Quali. Ne? Er hat jetzt angekündigt, Zwei-Jahresplan, 22 ist er wieder dabei. Ja, wir haben schon ein paar Mal darüber geplaudert. Also vielleicht klappt das ja, dass das bei mir nächstes Jahr nicht klappt und dann nehmen wir es zusammen in Angriff. Also wer weiß es, was alles so passiert. Ne? Wir werden Thorstens Geschichte da auch weiter verfolgen. Er macht regelmäßig da Updates auf YouTube und erzählt uns Geschichten und so. Und ist, glaube ich, auch einer, der viele Menschen inspiriert.
Auf jeden Fall. So, hast du noch was?
Ich, alles Weitere würde jetzt im Schatten stehen.
So ein bisschen, ne?
So ein bisschen.
Genau, ja. Wir sind ja auch schon relativ am Ende der Saison angelangt.
Ja,
für mich war meine Teilnahme bei der Hölle von Kuh, dazu ist aber auch alles gesagt, war natürlich für mich so das sportliche Highlight am Ende, tatsächlich noch eine Mitteldistanz machen zu können dieses Jahr, stand für mich ganz oben, was so sportliche Sachen anging. Hat mich aber auch inspiriert, da jetzt dann im neuen Jahr wieder durchzustarten, auf jeden Fall.
Ja, es gab noch viele Punkte, die in einen formalen Jahresrückblick reingehört hätten, wie verschiedene Dinge, die sich im Materialsektor getan haben. Ja, wir haben lang und breit über die neuesten Räder, sind auch noch mittendrin in der Thematik gesprochen. Ja, also das war für mich auch so ein Aha-Erlebnis, zum ersten Mal das Canyon Speedmax da vor mir zu sehen und wirklich zu sehen, oh, so sieht die nähere Zukunft des Triathlon-Sports aus von der Optik her. Und wir kennen ja auch so ein bisschen die Entwickler dahinter und wissen, was da auch an Hingabe hintersteckt und an Detailverliebtheit und so und auch an langem Weg, ja, zum Ziel. Also das ist
vergleichbar, ja, auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall auch eine Langstrecke, ja.
Ja, das war sicher so ein Moment. Dann gab es den tragischen Moment der Nachricht, dass Nina Kraft nicht mehr lebt, die 2005 auf Hawaii als erste deutsche Frau, als erste durchs Ziel lief und dann kurz darauf des Epo-Dopings überführt worden war und das Leben hat dann eben bis zum Schluss einen tragischen Verlauf genommen. Also das ist sicher auch noch so eine Geschichte, wo wir aber auch schon viel drüber geredet haben, wo man einfach mal gucken muss, was bleibt aus solchen Geschichten für die Zukunft, wann begegnet einem das nochmal, was lernt man aus verschiedenen Sachen. Ja, für uns selber gab es viele Momente, also wir haben ja auch eine Achterbahnfahrt hinter uns, wir haben ja auch im Frühjahr da die Hölle über uns hereinbrechen sehen und konnten in dem Moment auch nur darauf hoffen, dass das Jahr gut ausgeht und sind eigentlich sehr happy, wie es ausgegangen ist, also auch dank der Leute da draußen und dieser großen Gemeinschaft, also wir haben so viel Zuspruch bekommen, auch über Abo-Buchungen und so weiter, dass die Triathleten haben die Lust am Triathlon nicht verloren, ja, also ja. Der Podcast ist weitergelaufen, die Website ist weitergelaufen, natürlich fehlen uns da so diverse Spitzen rund um die Wochenenden, Rot Frankfurt und so, wo wir dann so ein bisschen traurig auf die Zugriffszahlen bekommen haben, also das Grundrauschen war gut, wir haben Akzente gesetzt, aber das, was ich eben auch mit Daytona sagte, so das Renngeschehen, was dann nochmal die Spitzen oben drauf setzt, ja, das hat einfach nicht stattgefunden. Der Podcast, da haben wir auch so eine gewisse saisonale Dynamik gesehen, die sich aber auch mit vielen anderen Bereichen deckt, ja, Wir sehen natürlich auch, dass es gut wäre, wenn die Menschen wieder pendeln könnten und an den Bahnhofskiosken wieder durch Zufall auf eine Triathlon-Zeitschrift stoßen und sagen, hey, das Cover hat mich angesprochen und ich habe mir die Zeitschrift gekauft und ich werde deswegen Triathlet, weil ich da drin Dinge erfahren habe, die mich inspiriert haben. Ja, das sind so ein paar Dinge, wo wir für die Zukunft hoffen können. Ja,
und aber das gibt es ja zum Glück auch alles digital und man kann ja auch gleich Abonnent werden, dann kann man sich diesen Weg sparen.
Genau.
Und ja, ist aber auch der Punkt jetzt, da nochmal reicht auch nochmal Danke zu sagen am Ende des
Absolut.
Jahres an alle, die uns auf allen Kanälen verfolgen und unterstützen. Vielen Dank.
Ja, knapper kann man es nicht zusammenfassen. Ich habe es versucht etwas ausführlich, aber letztendlich ja, sind wir sehr dankbar, dass wir in diesem Sport arbeiten können. Ja, und ich weiß nicht, wie es so mit den Kollegen im Fußball aussieht und so, wo ja auch das ganze Wettkampfgeschehen, sage ich mal, nicht daran kommt, wo es eigentlich sein sollte. Aber wir haben einfach gesehen, der Triathlet ist Triathlet, weil er Lust am Schwimmen und Radfahren und Laufen hat. Und dann lässt er sich noch zu den großen Events irgendwie von den Profis inspirieren. Aber im Grunde seines Herzens macht er das ja für sich. Ja. Und das war eben ein großer Vorteil in diesem Jahr, dass der Triathlet nicht aufhört, Triathlet zu sein, auch wenn es Corona gibt.
Wir ziehen durch.
Wir ziehen das durch. Ja, von daher war es das erstmal im Podcast. Wir haben noch einiges zu tun. Das Jahr ist für uns noch nicht rum. Es gibt ja auch im neuen Jahr schon wieder eine neue Ausgabe, Triathlon 187 dann. Jetzt aktuell ja, so ist es. Die Triathlon 186, die passt auch wunderbar unter jeden Weihnachtsbaum. Wer noch ganz kurz entschlossen ein Abo braucht, der kann das jederzeit auch Weihnachten buchen. Wir haben Geschenkabos, wo man sich den Gutschein am Ende selber ausdrucken kann auf trimark.de/abo. Daneben gibt es da noch ein bisschen was zum Anziehen. Es gibt natürlich wieder unseren Wandkalender und so. Und wir freuen uns natürlich auch über jeden Euro, der im Kiosk nicht ausgegeben wird, wenn er dann bei uns im Shop ausgegeben wird. Ja, also letztendlich wollen wir ja auch vernünftig ins neue Jahr starten. Und da brauchen wir natürlich dann auch jeden Umsatz, der uns an anderer Stelle in diesem Jahr fehlt. Aber uns wird es auch im nächsten Jahr geben. Wir haben große Lust auf das nächste Jahr. Ich habe schon gesagt, wir sind uns ziemlich sicher, dass Triathlon im Kleinen mit sehr großer Wahrscheinlichkeit stattfinden wird. Und jetzt müssen wir alle dran arbeiten, dass auch im Großen wieder stattfinden kann. Ja, da arbeiten wir dran. Mich will keiner als Impfarzt. Ja, also ich habe heute die zweite Absage bekommen. Auch Pinneberg hat genug Impfärzte. Ja, ich habe ja jetzt gesagt, nach der Südafrika-Absage, gut, da mache ich halt ein oder zwei Schichten in der Woche und impfe Menschen, um auch darüber irgendwo beizutragen, dass im nächsten Jahr wieder Triathlon stattfinden kann. Aber ja, ich lasse mir was an.
Wir impfen Triathleten mit.
Genau.
Markus das war passiert.
Markus Baranski hat schon geungt, da wäre dann lange Schlangen. Ja, die Leute wollen sich von mir in die Saison 21 spritzen lassen. Ja.
Ein herrliches Schlusswort. Passt. Kannst du ja noch ein anderes aussuchen.
Ja. Gut, also uns wird man wieder hören am 5. Januar. Das ist dann der erste Dienstag im neuen Jahr mit einer neuen Episode von Carbon und Laktat. Wir haben wenige Dienstage ausfallen lassen in diesem Jahr. Die nächsten beiden lassen wir euch mal ein bisschen in Ruhe. Es gibt, wie gesagt, noch zwei Podcasts. Einen kann ich schon ankündigen. Den gibt es mit Hannes Blaschke. Der hat nämlich einen großen Vorteil mir gegenüber. Er hat in diesem Jahr ein echtes Ironman-Rennen gesehen und zwar in Cozumel. Und er wird uns darüber berichten, was da war. Und wenn man weiß, wie Hannes drauf ist, dann können wir uns sicher sein, dass er nicht nur darüber berichten wird, sondern noch ganz viele interessante und weise Geschichten über den Sport erzählen wird. Da freue ich mich sehr drauf.
Auf jeden Fall, ja.
Genau. Ich sitze gleich auf der Rolle, mache den heutigen Live-Ride. Den wird es auch nächsten Dienstag am 22. am Tag vor Weihnachten noch geben. Diesen Donnerstag gibt es auch noch die Live-Athletics-Session mit Ulrike Süring. Ja, und ansonsten freuen wir uns aufs neue Jahr. Wir haben viele Dinge geplant. Also das war ja auch was Schönes, dass wir dieses Jahr eben auch Zeit zum Planen hatten und ganz viele Themenideen in die Welt geworfen haben, die wir alle gar nicht umsetzen konnten. Und selbst wenn nächstes Jahr wieder keine Wettkämpfe stattfinden, uns wird es thematisch nicht langweilig werden.
Wir ziehen durch. Es geht weiter, immer weiter, hat ein weiser Torwart mal gesagt.
Ja, sehr schön. Danke dir, Nils.
Danke.
Bitte. Wir sehen uns morgen in der Teamsitzung und euch allen da draußen einen schönen Abend, einen schönen Tag, wo immer ihr uns zuhört. Bis demnächst. Und da das ja die letzte Episode von Carbon Laktat in diesem Jahr ist, wünschen wir euch natürlich schöne Weihnachten im Kreise eurer wenigen Liebsten. Einen guten Rutsch, passt auf euch auf und ja, wir sehen und hören uns im neuen Jahr.
Bis dahin.
Ciao, ciao.